Also hallo. Der Herr Seidel ist heute leider nicht da und deswegen habt ihr noch mal ein letztes Mal mit mir das Vergnügen. Es ist so, dass ich heute noch einmal auf die Evaluation der Vorlesung eingehen werde, nämlich auf den Übungsteil. Dazu gab es ja auch ein paar Kommentare. Danach beenden wir noch das Kapitel über Spannbäume. Und nach dem Spannbaumkapitel habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen zur Klausur. Also welche Aufgaben kommen dran im Detail und so weiter. Wenn ich einzelne Fragen nicht beantworten kann, dann werde ich euch an Piazza verweisen. Und natürlich könnt ihr auch noch E-Mails schreiben. Es hängt halt immer davon ab. Wir haben uns den Stoff so ein bisschen geteilt. Also ich werde vielleicht nicht zu allem was sagen können, aber soweit wie geht, werde ich natürlich antworten. Und nach diesem Fragenteil endet dann auch der Stoff für die Klausur. Also danach geht es noch um Pattern Matching in Strings. Aber da könnt ihr dann auch danach gehen, weil das ist dann nicht mehr klausurrelevant. Okay, damit ist auch klar, bis wohin der Stoff geht und bis wohin ihr lernen müsst. So. Dann also zum Feedback, zur Übung. Also, ich habe mir jetzt mal das positive Feedback nicht aufgeschrieben. Also dafür bedanke ich mich natürlich. Es gab auch einige, die ein paar nette Worte für uns übrig hatten. Aber das ist ja immer nicht, das muss man ja nicht diskutieren. Ich will mich ja nicht lobhudeln. Von daher nehme ich jetzt mal die Kritikpunkte heraus. Also ein Kritikpunkt war, dass die Tests für die Hausaufgaben nicht verständlich sind. Das ist natürlich ein valider Kritikpunkt. Wir haben uns da so ein bisschen in der Mitte getroffen. Wir haben uns überlegt, ob wir die Tests überhaupt öffentlich machen. Das macht natürlich die Korrektur ein bisschen schwieriger, weil man eben dann darauf achten muss, dass die Studenten nicht für die verschiedenen Testfälle optimieren. Aber ich gebe euch im Prinzip recht, dass es besser gewesen wäre, wenn man Testfälle gehabt hätte für alle Aufgaben, die klar umschriebene Teilprobleme testen. Das war in den meisten Fällen nicht gegeben, sondern meistens waren die Tests recht groß und man konnte die Tests nur dann bestehen, wenn man die Aufgabe komplett richtig gelöst hatte. Das ist natürlich etwas, wo wir in der Zukunft dran arbeiten könnten. Hallo, ihr habt verpasst, bis wohin der Stoff geht. Dann, also zur Wiederholung, alles, was ich je gesagt habe und sagen werde, ist klausurrelevant. Nein, es geht nur bis, ich sag's nochmal nachher. Dann haben einige kritisiert, dass die Aufgabenstellung unklar war, beziehungsweise die Struktur nicht erkennbar war. Gut, das haben wir, einige haben von euch Ähnliches zu einzelnen Aufgaben in Piazza geschrieben. Es ist natürlich so, dass wir uns die Aufgaben teilweise, also wir sie halt gemacht haben und dann ein bisschen unter uns darüber diskutiert haben. Und da kann es natürlich sein, dass da mal das eine oder andere nicht so klar ist. Weil ist ja ein Grund, warum wir auch euch diese Feedback-Plattform, dieses Piazza angeboten haben. Also das tut uns natürlich leid, wenn ihr da nicht manchen Stellen etwas verloren wart. Aber dann in dem Falle eben die Bitte, dass ihr euch in solchen Fragen dann auch an uns wendet. Und zumindest mein Eindruck ist, dass wir in Piazza doch relativ zeitnah auf Probleme eingegangen sind. Dann haben einige beklagt, dass die Hausaufgaben nachträglich geändert wurden. Also wir haben keine Hausaufgaben geändert, also in dem Sinne, als dass wir gesagt haben, okay, macht jetzt mal was komplett anderes. Aber wenn sich halt irgendwelche Probleme ergeben haben, dann muss man die Hausaufgabe eben vielleicht ein bisschen anpassen, damit das Problem dann behoben wird, weil das ist besser, als wenn man eine unklare Aufgabenstellung oder eine fehlerhafte Aufgabenstellung online lässt, finden wir zumindest. Also wir haben uns mit Änderungen meiner Meinung nach zurückgehalten. Wir haben die am Anfang vielleicht nicht immer perfekt kommuniziert, das haben wir zum Ende hin ein bisschen geändert. Also ihr für die letzten Änderungen habt ihr eigentlich immer eine E-Mail bekommen, hoffe ich. Also wenn Moodle euch die E-Mail schickt, ist auch so eine Sache. Mir haben einige Tutoren berichtet, dass Studenten die Moodle-E-Mails abstellen, weil sie davon genervt sind. Also das ist keine so gute Idee, glaube ich. Dann, ich weiß, ich bin auch von einer E-Mail-Flut genervt, aber sonst drückt man halt auch mal wichtige Sachen nicht mit. Dann gab es einen Kommentar, dass die Lösungen von Tutoraufgaben online gestellt werden sollen. Bin ich mir nicht sicher, was da gemeint wird, weil die Lösungen werden immer mit den Hausaufgabenlösungen online gestellt. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, immer nach der Hausaufgabenabgabe, so spätestens 1-2 Tage danach, wurden die Lösungen online gestellt und sie sind auch jetzt online. Also wer die Lösung bisher noch nicht gefunden hat, der sollte sie sich jetzt mal anschauen und damit dann nochmal seine eigenen Hausaufgaben vergleichen. Dann gab es die Kritik, dass die Vorlesung und die Übung thematisch getrennt wären. Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, dass wir die Aufgaben doch am Vorlesungsstoff orientiert haben. Ja? Ja. Ja, diese Aussage, das haben wir auch von den Tutoren schon gehört und das ist eine sehr sinnvolle Sache, die wir jetzt zum Schluss nicht mehr ganz bei jedem Blatt geschafft haben, aber das ist auf jeden Fall eine Änderung, die wir fürs nächste Jahr planen, weil das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass ihr die Präsenzlösungen ab Freitag zur Verfügung habt, damit ihr sozusagen die Aufgaben euch angucken könnt zum Lösen der Hausaufgaben. So, also die Schnittmengensache, das kann ich, glaube ich, nicht drauf eingehen. Da müsste sich derjenige nochmal bei mir melden und mir erklären, wo er dieses Problem mit der Schnittmenge sah. Weil also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass die Aufgaben den Vorlesungsstoff eigentlich immer aufgegriffen haben. So, dann die gute alte Programmiergeschichte. Es gab mehrere Kommentare, die gesagt haben, bitte keine Programmieraufgaben mehr. Wir haben Programmieren schon in Info 1 geübt. So, der Punkt ist einfach, es ist schon richtig, dass man an der Uni nicht zentral das Programmieren lernt. Aber wir sind der Meinung, dass man ohne ein Verständnis, ohne ein Grundverständnis fürs Programmieren von diesem Stoff hier nichts mitnehmen kann. Und deswegen, die Programmieraufgaben waren nicht so schwierig. Sie sind auch nicht absolut tödlich, wenn man sie nicht gelöst hat. Man konnte mit ein bisschen... Ja, sie haben ungefähr 50% der Hausaufgabenpunkte gegeben. Wenn man jetzt die Theorieaufgaben gemacht hat und bei den Programmieraufgaben noch irgendwie ein bisschen rumgekrebst hat, dann konnte man sogar noch den Bonus ohne Programmieren bekommen. Aber sie sollen euch auch ein bisschen daran erinnern, dass wenn ihr damit jetzt größere Probleme habt, also bis auf die beiden Baumaufgaben waren die Programmieraufgaben relativ einfach. Wenn ihr mit denen größere Probleme habt, dann solltet ihr das nicht darauf schieben, dass wir Programmieren jetzt abgeschlossen haben. Programmieren kann man nie abschließen in diesem Studium. Deswegen, in diesem Falle müsst ihr euch nochmal ein bisschen hinsetzen und versuchen, nochmal ein paar Java-Grundlagen in eure Köpfe zu kriegen. Weil das bleibt einfach wichtig bis zum Ende. Und auch wenn man später mal nicht programmiert als Informatiker, muss man diese Denkweisen einfach in seinen Kopf bekommen haben. Und einfache Programmieraufgaben muss man lösen können. So. Dann gab es natürlich auch die gegenteilige Kritik. Es gab Leute, die gemeint haben, es gibt noch zu wenig Programmieraufgaben, insbesondere, dass wir gesagt haben, wir haben da ja keine Versprechungen hin abgegeben, aber wir haben gemeint, dass wir Programmieraufgaben in der Klausur als eher nicht so sinnvoll erachten. Also nehmt das jetzt nicht als, es wird keine Programmierung in der Klausur geben, aber es ist eben auf Papier nicht so sinnvoll. Und das ist halt auch einfach so. Also Programmieren üben ist das eine. Ich habe selbst auch eine Info 1 Klausur auf Papier programmiert. Bei uns war Info 1 relativ viel Programmierung. Manche von euch haben ja in Info 1, das ist immer ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber bei uns in der Klausur war fast die komplette Klausur Programmierung. Und ich kann eigentlich sagen, dass das relativ wenig mit dem Programmieren zu tun hat, was man dann tatsächlich tun muss. Und aus diesem Grund ist es irgendwie mal von kleinen Code-Stückchen abgesehen, ist das nicht unbedingt eine sinnvolle Art und Weise, euer Können und Wissen zu testen. Ja, das ist eigentlich die Antwort dazu. Und deswegen sind Hausaufgaben, Klausuren, die eine große Menge an Programmieren enthalten, nicht wirklich in unserem Sinne. So, dann gab es Kritik und Lob für die Tutoren, größtenteils Lob. Also wir haben auch, wenn ihr einzelne Tutoren erwähnt habt, das kam auch vor, oder einzelne Übungsgruppen, dann haben wir das auch weitergereicht. Die Tutoren haben sich natürlich gefreut. Es gab eigentlich, soweit ich mich erinnere, nur einen einzigen Kommentar, wo Tutoren wo gesagt wurde, dass derjenige Tutor, es war kein Name genannt, nicht kompetent gewesen wäre und auf Fragen nicht antworten kann. Das kommt natürlich immer wieder vor. Ich meine, Tutoren sind auch nur Studenten, die halt ein Jahr weiter sind als ihr. Und es ist halt einfach so, dass natürlich nicht jeder, der jetzt sich zum Beispiel zum ersten Mal für einen solchen Tutorjob bewirbt, dann auch unbedingt Fähigkeiten hat, das jetzt super zu vermitteln. Es ist halt einfach so, dass man in dem Falle sich vielleicht eine andere Tutorgruppe, wenn man mit diesem Tutor nicht so kann, suchen muss. Ich denke nicht, dass wir da grob was gegen unternehmen können, habe aber auch nicht das Gefühl, dass die Tutoren allgemein schlecht gewesen wären. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, wir hatten eine relativ engagierte Gruppe. So, und dann schließlich gab es noch einige, bis auf ganz wenige, nur positive Kommentare zu TumTouch und Piazza. Also wir haben das Gefühl, dass das durchaus zwei Plattformen sind, die wir beibehalten sollten. Genau. So, bleibt noch das nette Bild von diesem Pinguin übrig. Und das habe ich auf diese Folien gepackt, weil es so ist, dass es gab auch den einen oder anderen Kommentar zu mir. Und ein Kommilitone meinte, ich wäre ein Pinguin. Und ich konnte mir leider nicht erklären, also süßes Tierchen natürlich, also von daher vielleicht ein Kompliment, aber ich konnte mir nicht erklären, warum ich ein Pinguin bin. Und also ich wäre froh, wenn derjenige sich noch bei mir melden könnte und mir das erklären kann, was ich denn gemeinsam habe mit diesem Pinguin. Ja, gut. Ja? Zum Pinguin was?
Ja, das liegt daran, dass sie uns an den Pinguin aus Batman von der Serie Gotham erinnert
haben. Ah, aus der Serie Gotham. Der junge Pinguin aus der Serie Gotham. Okay, ich werde mir die Serie angucken und bin dann gespannt. Waren Sie das auch mit dem Kommentar? Nee, okay. Nein, also es ist natürlich, also ich würde niemanden dafür köpfen. Und es ist, ja, wie auch immer. Gut. Okay. Dann von euch, abgesehen von meinem Monolog, noch irgendwas, was ihr jetzt dazu sagen vielleicht möchtet? Könnt ihr euch jetzt natürlich auch nochmal nicht anonym über die Übung generell auslassen? Nein. Gut. Dann die nächste Sache. Wir haben vor, also generell die Abgabe auf TumTouch, da gab es ja auch einige Kritik, jetzt nicht in der Vorlesungsumfrage, aber so per E-Mail. Ich glaube, in der Vorlesungsumfrage auch. Nämlich dahingehend, dass wir die Wettbewerbe manchmal nicht zur gleichen Zeit online gestellt haben. Manchmal war das Blatt vor dem Wettbewerb online. Hin und wieder hatten wir auch mal technische Probleme. Und es macht natürlich insgesamt die Vergleichbarkeit ein bisschen schlechter. Ja, das sehen wir auch und hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen deterministischer hinbringen. Nichtsdestoweniger denke ich, dass man doch an diesen Punkten vielleicht festmachen kann, wer von euch jetzt der Schnellste war, wer vielleicht die ganze Montagnacht darauf gewartet hat, dass der Wettbewerb endlich online geht und so weiter. Das ist ja auch ein Verdienst. Von dem her werden wir die ersten drei von euch, ich habe sie jetzt heute noch nicht dabei, weil es läuft ja noch das letzte Blatt, das Bonusblatt, die werden wir mit großem Reichtum ehren. Und den dreien werden wir jedenfalls, also es gibt drei kleine Preischen, die wir wir werden diejenigen anschreiben und dann eine gemeinsame Preisverleihung am Lehrstuhl organisieren. So, dann hatte ich noch einen Punkt, an den ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnere. Ach ja, Probleme mit den Hausaufgaben. Also, es gab bei der Korrektur jetzt inzwischen mindestens 28 E-Mails von Studenten, die Blatt 1, 2, 3 noch nicht korrigiert bekommen haben. Man kann das jetzt nicht auf die armen Tutoren schieben, die diese Blätter eigentlich längst schon korrigiert haben. Der Punkt ist, dass Moodle wirklich noch in der Beta-Phase ist aus meiner Sicht, weil also wir hatten eine ganze Reihe von Problemen und eines von den Problemen ist eben, dass die Hausaufgaben dass es einzelne Studenten gibt, bei denen die Hausaufgaben nach der Abgabe nicht in der Übersicht erscheinen. Also es steht jetzt da, dass alle korrigiert sind und wenn man filtert nach noch zu korrigierenden Studenten, taucht auch keiner auf. Aber wenn man dann nach dem Namen des Studenten sucht, dann steht da abgegeben und erwartet Korrektur. Also von daher, das ist jetzt müssen wir diese Fälle, also man kann das auch, wenn man keinen Filter angibt, dann sieht man die auch in der Liste. Das heißt, da müssen die Tutoren euch jetzt rausklamüsern und müssen das halt auch nachkorrigieren. Inzwischen wissen wir das und machen das auch noch. Es ist natürlich so, dass momentan auch für die Tutoren nicht gerade die leichteste Zeit ist. Ja, die haben teilweise ihre Abschlussarbeiten abzugeben, die Wochen haben natürlich auch Klausuren zu schreiben. Und deswegen bitte ich euch da noch ein bisschen Ruhe zu bewahren. Aber auf der anderen Seite auch, wenn, sagen wir mal so, bis eine Woche nach der Klausur oder so, ihr seht, dass eure Hausaufgaben immer noch nicht korrigiert sind, dann schreibt uns direkt eine E-Mail, also direkt an die Übungsleitung, nicht an euren Tutor, und sagt, meine Hausaufgabe ist noch nicht korrigiert. Ihr könnt das auch dann machen, falls ihr schon eine E-Mail geschrieben habt. Das sind halt jetzt von den vielen. Wir haben die alle weitergeleitet, aber es könnte natürlich sein, dass da doch noch der ein oder andere untergeht. Also wenn eure Korrekturen nicht ankommen, dann bitte ich euch, euch da nochmal zu melden. Also da wir das ja schließlich zu verantworten haben, werden wir da auf keinen Fall genervt reagieren. Gut. So. Dann war das eigentlich alles vom organisatorischen Teil. Dann geht's jetzt um spannende Bäume. Ich fange noch mal mit dem Kapitel noch mal von vorne an, weil ihr hattet ja mit Herrn Seidel da irgendwie so bis zur Mitte gemacht. Ich werde jetzt aber die Beweise natürlich überspringen, weil die hat Herr Seidel eben schon mit euch besprochen. Das müssen wir ja nicht dann noch mal machen. So. Also nochmal die zur Wiederholung. Die Frage war, welche Kanten soll man nehmen, um mit minimalen Kosten alle Knoten zu verbinden? Ja? Also die Kosten sind natürlich immer die Gewichte der Kanten. So, und in dem Fall haben wir jetzt einen ungerichteten Graphen als Eingabe und natürlich wie immer eine Kostenfunktion, hier C, die jeder von diesen Kanten eine positive Nummer zuordnet. Ja? Das Ganze macht nicht ganz so viel Sinn, wenn es auch negative Kanten gibt, wird man gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und was wir als Ausgabe haben wollen, ist jetzt eben eine Teilmenge dieser Kanten, die, sodass der Graph immer noch verbunden ist. Und die Kosten der Summe aller Kanten, die in dieser Teilmenge sind, minimal wird. Ja? Und jetzt, das ist vielleicht auf den ersten Blick, ist das Wort Baum ja in der Ausgabe nicht mit drin. Aber der Punkt ist, was man sich durch ein bisschen Überlegung klar machen kann, ist, dass wann immer man so eine minimale Menge an Kanten wählt, man immer zu einem Baum kommt. Ja? Wenn die Gewichte halt positiv sind. Aber das sind sie ja, weil wir gesagt haben, die Gewichte sind alle in R+. Und das Ganze nennt man dann eben minimalen Spannbaum oder Minimal Spanning Tree. So. Und dann haben wir eben dieses erste Lemma, habt ihr schon gesehen. Und zwar, wenn wir eine Partition XY von der Knotenmenge haben. Ja, Partition bedeutet, dass wenn man die beiden Mengen, diese Teilmengen X und Y vereinigt, dann erhält man wieder alle Knoten. Und wenn man sie schneidet, sie haben keine Knoten gemeinsam. Ja, also eine Aufteilung der Knoten. Ja, auf X und Y. Und wir haben eine einzelne Kante, also die Partition ist hier dargestellt durch diese blauen Eier. Und wir haben hier eine einzelne Kante, E, die diese beiden Teilmengen hier unten verbindet. Dann gibt es einen minimalen Spannbaum, der diese Kante E enthält. Ja, was heißt ein minimaler Spannbaum? Es könnte natürlich sein, dass es hier unten neben dem E hier noch eine andere Kante E' gibt, die halt die gleichen Kosten hat wie E. Und dann könnte man die Kante E auch weglassen und dafür die Kante E' nehmen. Hätte einen Spannbaum mit den gleichen minimalen Kosten, aber man hat eben die freie Wahl zwischen den beiden Kanten, ohne die Kosten zu erhöhen. Ja, es macht auch intuitiv Sinn. Den Beweis habt ihr eben schon gesehen. Dann gehen wir gleich zum nächsten Lemma. Und zwar, wenn man sich einen beliebigen Kreis in diesem Graphen aussucht, hier, Kreis, dann und darin eine Kante mit maximalen Kosten, hier ist eine Kante mit maximalen Kosten, die sind deswegen maximal, weil es gibt keine höhere Nummer als 5 in diesem Kreis, dann kann man sagen, dass jeder minimale Spannbaum ohne diese Kante E auch ein minimaler Spannbaum ist. Ja? Ist ja logisch, weil man muss ja eine von den anderen Kanten dann wählen und die kann ja keine größeren Kosten gehabt haben, weil man hat ja eine mit maximalen Kosten gewählt. Also auch hier wird natürlich verständlicher und intuitiver, wenn man den Beweis sieht, aber an den müsstet ihr euch einfach nochmal in Ruhe von letzter Woche erinnern. So. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Punkt, an dem ihr letzte Mal aufgehört habt. Und da war die Idee, also jetzt überlegen wir uns, wie kann man denn jetzt erstmal nur auf dem Papier diesen Algorithmus ausführen? Und da kann man eben folgende Herangehensweise wählen. Man wählt wiederholt eine Kante mit minimalen Kosten, die zwei Zusammenhangskomponenten verbindet. Und man hört auf, wenn es nur noch eine einzelne Zusammenhangskomponente gibt. Also wir sehen am Anfang, ist jeder Knoten seine eigene Zusammenhangskomponente. Ja, ist also sozusagen, der Spannbaum enthält noch keine Kanten. Und wir sind noch nicht fertig, deswegen nicht, weil eben die Knoten noch nicht in einer einzigen Zusammenhangskomponente sind. Und jetzt sehen wir hier unten, haben wir eine Kante mit Kosten 1. Da es keine andere Kante gibt, die geringere Kosten hat, ja, wählen wir zum Beispiel diese. Ja, wir hätten natürlich auch eine andere wählen können, die andere 1 da oben. Die 2 hätten wir nicht wählen können, weil es gibt ja eine mit geringeren Kosten. Logisch? So, jetzt haben wir hier schon eine Zusammenhangskomponente und alle anderen Knoten sind alleine. Als nächstes wieder Kante zwischen Zusammenhangskomponenten mit minimalen Kosten. Hier die einzige 1, die noch übrig ist hier oben. Ja, sie verbindet diesen Knoten und diesen Knoten hier, und da beide Knoten noch alleine sind, verbindet sie also zwei Zusammenhangskomponenten. Ja. Und so weiter. Also dann als nächstes eben hier diese Zusammenhangskomponente. Ich muss jetzt mal blau nehmen, weil es schon so viel Rot auf den Folien ist. Ist auch schon viel Blau auf den Folien, dann nehme ich Grün. Also diese Zusammenhangskomponente hier und diese Zusammenhangskomponente, die sind noch unverbunden. Die minimalen Kosten von allen Kanten, die noch übrig sind, wäre die 2. Ja, und deswegen wählen wir jetzt zum Beispiel diese Kante hier. Und dann sieht unser Spannbaum schon so aus. So, das machen wir jetzt eben noch weiter. Als nächstes nehmen wir diese Kante hier auch wieder eine 2. Die Kante hier oben auch wieder eine 2. Jetzt ist keine 2 mehr übrig. Als nächstes nehmen wir eine 3. Da können wir entweder diese oder diese oder diese da unten nehmen. Wir haben die da unten genommen. Ja, so, jetzt gibt's noch eine 3 und jetzt sind wir schon fertig. Jedem die Herangehensweise klar und warum intuitiv, warum das zu einem minimalen Spannbaum führt? Ich denke schon. Kann man sich auch eine andere Variante überlegen, nämlich dass man entsprechend des zweiten Lemmas, dass man immer die Kante mit den maximalen Kosten löscht, solange man damit den Zusammenhang nicht zerstört. Also man fängt sozusagen an mit der Spannbaum enthält alle Kanten und löscht dann schrittweise die Kanten mit maximalen Kosten, bis ein Baum übrig ist. Ja, warum bis ein Baum übrig ist? Logisch, wenn man von einem Baum eine Kante löscht, dann teilt man den Graphen ja immer in zwei Zusammenhangskomponenten auf. Ja, also es bleibt halt genau noch ein Baum übrig, dann kann man keine Kante mehr löschen, ohne den Graphen in zwei Teile zu reißen. Und schauen wir auch nochmal, wie das hier laufen würde. Also wir haben uns als erstes von dieser Kante hier getrennt. Ja, deswegen ist sie so gestrichelt gezeichnet. Das haben wir deswegen gemacht, weil die Kante ein Gewicht von 5 hat. Logisch, größtes Gewicht. Von der Kante wollen wir uns trennen. Als nächstes trennen wir uns von einer Kante mit Gewicht 4. Wieder höchstes Gewicht. Die Kante zu entfernen lässt den Zusammenhang des Baumes, des Graphen intakt. Und deswegen entfernen wir diese. Ja, 4 und 5 gibt es jetzt schon nicht mehr. Also entfernen wir als nächstes eine mit Gewicht 3. In dem Falle diese hier oben. Und dann gibt es schon keine mehr mit 3, die wir entfernen können. Die hier unten können wir nicht entfernen, weil dann wäre dieses Blatt hier, würde in Einsamkeit sterben. Also bei dieser 3 hier gilt das Gleiche. Dann würden wir diesen ganzen Komponente hier abtrennen. Das wollen wir nicht. Deswegen können wir diese 3 auch nicht entfernen. Und deswegen widmen wir uns jetzt der 2 hier. Also diese 2 weg. Und das war's. Ja? Also entweder man fügt sukzessive günstige Kanten hinzu oder man entfernt sukzessive teure Kanten aus den Graphen. Es ist natürlich die Frage, wie man das Ganze implementiert. Ja? Und das kann man jetzt natürlich als erstes Mal sofort aus der Definition oder aus den Regeln, die wir gerade auf den Folien hatten, kann man sich überlegen, wie man da herangehen könnte. Und das ist jetzt hier erstmal im Prinzip nichts anderes als aufgeschrieben, was wir gerade gemacht haben. Ja? Also wir sortieren die Kanten aufsteigend nach ihren Kosten. Ja? Also jetzt geht es natürlich um die erste Strategie. Ja? Also wir wollen mit Kanten mit geringen Kosten beginnen und dann immer teurere Kanten nehmen, solange bis wir einen Spannbaum erreicht haben. Dann fangen wir mit einem, so wie wir es auf den Folien hatten, wir fangen mit einem leeren Baum an. Dann, und jetzt gehen wir durch in aufsteigender Reihenfolge durch diese Kanten eben durch und testen für jede Kante, ob dieses UV, ob diese Kante von U nach V innerhalb von einer Zusammenhangskomponente schon liegt oder ob sie zwei Zusammenhangskomponenten verbindet. Also nochmal hier schnell zurück, dass wir das sehen. Diese Kante hier, die wir jetzt im nächsten Schritt nehmen, die verbindet zwei Zusammenhangskomponenten und deswegen ist sie ein Kandidat. So. Und jetzt falls nicht, steht hier, falls sie noch nicht innerhalb einer Zusammenhangskomponente liegt, mit anderen Worten, falls sie zwei getrennte Zusammenhangskomponenten miteinander verbindet, in diesem Falle fügen wir diese Kante von U nach V minimalen Spannbaum T hinzu. Das Ganze sieht dann so aus. Also wir sortieren die Kanten aufsteigend und dann schauen wir uns für jede Kante in diesem S, also natürlich geht diese For-Each-Schleife hier sortiert über die Kanten, schauen wir, ob diese beiden Kanten unterschiedlichen Teilbäumen, also in unterschiedlichen Teilgraphen momentan liegen. Und wenn sie das tun, dann verbinden wir die beiden Graphen, indem wir die Kante diesem T hinzufügen. Und wenn wir durch diese Kanten durchgegangen sind, dann können wir unseren Spannbaum zurückgeben. Jetzt ist natürlich die große Frage an der ganzen Sache ist, ich meine, das sieht jetzt erstmal relativ effizient aus. Ja, wir haben da eine kleine Schleife, also wir haben erstmal eine Sortierung. Okay, bei einer Sortierung kann man nicht viel machen. Die ist halt in, wie ihr wisst, hat eine Laufzeitkomplexität von n log n. Also beziehungsweise in diesem Falle von M, Log M, weil man eben, weil es jetzt hier eben um Kanten geht und die Kanten nennen wir halt M. Aber also die Anzahl der Kanten nennen wir halt M. Aber die Frage ist natürlich, und diese Schleife hier, die geht einmal linear über dieses S drüber. Das heißt, da können wir uns schon vorstellen, da entstehen höchstens nochmal Kosten von zusätzlich M, also so viele Kanten, wie es halt gibt. Was jetzt so ein bisschen ungeklärt ist an der ganzen Sache hier, ist diese Geschichte. Ja? Wie testen wir denn, ob dieses U und das V in zwei verschiedene Zusammenhangskomponenten verbindet? Und wie, gut, das Hinzufügen ist dann wieder einfach, aber wie machen wir denn diesen Test? Ja? Und die Frage ist, ob uns dadurch noch eine große zusätzliche Laufzeit entsteht. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass dieses Problem nicht sozusagen eine Spezialität von diesem Algorithmus ist, sondern ein Problem, was euch öfter begegnen wird. Und zwar ist das sogenannte Union-Find-Problem. Ja? Also von daher wichtig, diese Folien, diese und die folgenden, weil es hier eben nicht nur um den minimalen Spannbaum geht, sondern um dieses Union-Find-Problem. So, und um das jetzt eben allgemein zu lösen und nicht auf dieses spezielle Problem zugeschnitten, abstrahieren wir es ein bisschen. Also was wir sagen ist, haben wir eine disjunkte Menge von Elementen. Ja, das ist in dem Falle unsere Menge von Kanten. Dann sagen wir, jede Menge hat genau einen Repräsentanten. Muss man erstmal einfach so stehen lassen. Welchen Repräsentanten man wählt, ist auch nicht so relevant. Muss halt bloß einer da sein. Und nun wollen wir zwei Funktionen anbieten. Und zwar soll die erste Union heißen und sie soll zwei Mengen vereinigen, die durch ihren jeweiligen Repräsentanten gegeben sind. Ja? Also wir haben eine Menge von Elementen, viele Elemente, und ein Element, das ist der Repräsentant. Na, der ist rot. Ja? Und dann haben wir noch eine weitere Menge. Auch wieder viele Elemente da drin. Und einen Repräsentanten. Welcher der Repräsentant ist, ist egal. Es muss bloß ein feststehender Repräsentant sein. Und wenn ich jetzt sozusagen dieser Union-Funktion hier diese beiden Repräsentanten übergebe, dann soll die Union-Funktion eine gemeinsame Menge basteln. Ja? Die sozusagen alle die hier enthält. Sowas hier. Und dann wieder irgendeine in diesen, da sind jetzt natürlich zwei Repräsentanten drin, zwei Repräsentanten darf es nicht geben. Also es wird dann, einer von beiden wird dann der neue Repräsentant. Ja? Könnte theoretisch natürlich auch ein anderes Element sein, das ist jetzt an der Stelle noch nicht wichtig. Ja? Aber die gemeinsame Menge wird dann natürlich wieder einen Repräsentanten haben. So. Und die Find-Methode dagegen, die sonst nutzt uns die ganze Struktur natürlich relativ wenig, die muss jetzt, wenn man ihr irgendein Element übergibt, also zum Beispiel dieses blaue hier, muss sie den Repräsentanten finden für die ganze Menge. Ja? Also ist der Ablauf, den man mit dieser Datenstruktur so im Kopf sich vorstellt, ist, man sucht irgendein Element, ja, dann kriegt man den Repräsentanten zurück. Und was man dann machen kann, ist, man kann die beiden Mengen, man kann die Menge von diesem Repräsentanten mit der von einem anderen Repräsentanten vereinigen. So. Und jetzt zur konkreten Anwendung sagen wir, dass die Knoten nummeriert sind von 0 bis n-1. Es geht jetzt hier natürlich nicht um die Knoten von unserem Graphen, sondern es geht um die Knoten in diesen einzelnen Mengen. Ja? Also da müsst ihr in dem Moment ein bisschen abstrahieren. Wir haben jetzt also hier sozusagen diese netten Dinger hier, das sind unsere Knoten. Also unsere Elemente. Und die sind nummeriert von 0 bis n-1. Und dann haben wir einen Array Parent. Und der Parent Array verweist immer in Richtung der Repräsentanten. Ja? Was bedeutet Richtung? Richtung bedeutet, dass nicht, wenn man sozusagen für einen bestimmten Knoten in dieses Parent-Feld guckt, dann kriegt man nicht automatisch immer den Repräsentanten. Aber wenn man diesen Vorgang wiederholt macht, also man schaut sozusagen den eigenen Parent an, dann den Parent vom Parent und so weiter, dann kommt man irgendwann zum Repräsentanten. Und die Frage ist, wann hat man den Repräsentanten gefunden? Dann, wenn der Parent von I gleich I ist. Ja? Und daraus ergibt sich gleich eine Möglichkeit, diese Feind-Methode, die habe ich euch ja jetzt schon mehr oder weniger dann gesagt, wie man die implementieren kann. Also man schaut, ob der Parent von dem aktuellen I, an dem man ist, also von dem Element, gleich dem I ist. Dann hat man sozusagen den Repräsentanten schon gefunden und gibt diesen zurück. Dann ist man fertig. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, dann macht man das Ganze rekursiv am Parent weiter. Ja? Also man sagt, finde mir den Repräsentanten von meinem eigenen Vater und dann geht das eben rekursiv hoch, bis man irgendwann in diesem Basisfall hier angekommen ist und dann dieses K, also den eigenen Repräsentanten, zurückbekommt. Und eigentlich muss man dann auch nichts weiter machen, als dieses K zurückgeben. Ja? Jetzt ist in dem Algorithmus schon gleich eine kleine Optimierung hier drin. Und zwar, wenn ich jetzt zu irgendeinem Knoten I, also jetzt male ich das hier vielleicht mal ein bisschen hin, wir haben hier irgendwie so einen Baum und dieser Baum wird aufgespannt von diesem Parent-Feld. Ja? Also der Parent von dem hier, ja, der Parent von dem hier ist das hier, der Parent von dem ist das hier und das hier oben ist der Repräsentant. Okay? Und jetzt sind wir also sozusagen, wir haben jetzt hier an diesem Knoten hier haben wir jetzt Feind aufgerufen. Ja? Da sind wir nicht in den Basisfall gekommen, weil der Parent von dem ist hier der und nicht er selbst. Der Parent von hier oben ist ja so irgendwie so. Ja? Das heißt, wir sind jetzt in diesem Fall hier in dem Else gelandet. Wir haben an diesem Knoten hier, haben wir wiederum Feind rekursiv aufgerufen und haben dann irgendwann von hier oben zurückbekommen, dass dieser Knoten hier oben der Repräsentant ist. Ja? Und was wir jetzt hier in dieser Zeile machen ist, wir optimieren für den nächsten Aufruf von Feind. Ja? Weil eigentlich ist es ja diesen Weg hier hochzugehen, das ist ein ziemlich unnötiger zusätzlicher Aufwand, den wir nicht noch ein weiteres Mal betreiben wollen. Ja? Und deswegen sagen wir jetzt, offensichtlich ist das Ende von dieser Parent-Kette hier dieser Repräsentant ganz oben und deswegen setzen wir unseren eigenen Parent auf dieses K. Und damit sind wir beim nächsten Mal schneller, weil wir dann sozusagen schon direkt an der Wurzel angekommen sind. Ist das für jeden verständlich? Ja, gut. So viel dazu. Dann als nächstes noch zu Union. Also wie vereinigen wir zwei Teilmengen? Also wir kriegen hier I und J. Es müssen natürlich jeweils Repräsentanten sein, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Ja. Und was wir dann machen ist, wir rufen... Nein, es halt, Entschuldigung, es müssen keine Repräsentanten sein. Na, und zwar deswegen nicht, weil wir die Repräsentanten anschließend noch finden in dem Union. Ja, das kann man natürlich implementieren, wie man möchte. Man kann natürlich sagen, man hat ein Union, was die beiden Repräsentanten erwartet, oder man hat ein Union, was zwei Knoten erwartet, was dann selbst noch dieses Finden macht. Ja, aber hier suchen wir also sozusagen als Parameter nicht der Repräsentant gegeben, sondern einfach nur der Index von dem Element. So. Dann finden wir also die Wurzeln, die beiden Repräsentanten. Und dann ist natürlich die Frage, wenn die schon die gleichen Repräsentanten sind, dann machen wir natürlich gar nichts. Weil, wenn zwei Elemente den gleichen Repräsentanten haben, dann sind sie ja schon in der gleichen Menge. Dann gibt es nichts zu vereinigen. Logisch? Und wenn dagegen wir zwei unterschiedliche Repräsentanten haben, ja, dann haben wir eben zwei unterschiedliche Mengen. Und in dem Falle setzen wir dann den Parent von RI auf RJ. Logisch? Also wir ändern sozusagen den Parent von dem einen Repräsentanten. Der war vorher, war das ein Repräsentant. Ja, also wir hatten, haben hier irgendwie hatten wir den einen Baum und hier hatten wir den anderen Baum. Und das hier oben waren die beiden Repräsentanten. Und die hatten als Parent jeweils sich selbst. Und was wir jetzt machen ist, wir löschen diese, von dem einen hier löschen wir seine Selbstvaterschaft aus und hängen ihn stattdessen hier unten dran. Gut. So, das war's auch schon zur Union-Find-Datenstruktur. Dazu irgendwas? Ja, also denkt die auf jeden Fall in Ruhe durch, weil die ist ziemlich zentral. Also für die Informatik allgemein, nicht unbedingt für. So. Ja. Also alle Äußerungen über Zentralität und so weiter, die betreffen natürlich nicht die Klausur. Ja, also die betreffen nur das allgemeine Wissen und die Notwendigkeit. So. Also keine falschen Schlüsse ziehen. So. Dann dann können wir ja sozusagen diesen, mithilfe dieser Datenstruktur können wir dann unseren minimalen Spannbaum-Algorithmus zusammenbauen. Und das ist dann eben der Algorithmus von Kruskal. Ja? So, und das ist, macht, der ist im Prinzip ziemlich identisch zu dem, was ihr schon, was wir schon gesehen haben vorher. Nur halt jetzt noch mit der Benutzung zusätzlich, also diesen, wir haben diesen Pseudocode, diesen natürlich sprachlichen Teil in dem Algorithmus ersetzen wir jetzt eben durch die Nutzung von dieser Union-Find-Datenstruktur. Genau. Und dafür setzen wir eben erstmal, wir fangen damit an, dass wir alle Parents auf sich selbst setzen. Das erklärt jeden Knoten zum Repräsentanten einer eigenen genau, das erklärt jeden Knoten in dem Graphen zum Repräsentanten einer eigenen Zusammenhangskomponente. Und dann gehen wir wiederum durch alle unsere sortierten Kanten durch. Und für jede von diesen Kanten rufen wir Find auf. Für den Start der Kante und für das Ende der Kante. Und wenn sich das Ergebnis dieser beiden Find-Aufrufe unterscheidet, dann befinden sich die beiden Knoten, die die Kante verbindet, in unterschiedlichen Zusammenhangskomponenten. Und in diesem Falle wissen wir, dass wir die Kante mit in unseren Spannbaum einfügen müssen. Okay? Und natürlich, wenn wir die Kante in den Spannbaum eingefügt haben, dann sind die beiden Zusammenhangskomponenten ja nicht mehr disjunkt und deswegen müssen wir sie dann vereinigen. Okay, also bei jeder Kante schauen wir, haben sie den gleichen Repräsentanten, dann sind sie in der gleichen Zusammenhangskomponente, ansonsten die beiden Zusammenhangskomponenten vereinigen. Kruskal. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, die wir immer noch nicht geklärt haben, wie teuer denn dieses Union Find nun wirklich ist. Ja? Und da haben wir schon gesehen, es kommt irgendwie alles auf die Laufzeit von Find an, ja, weil ich meine, sonst passiert ja eigentlich nichts. Union macht ja auch nur zweimal Find und dann macht es noch etwas, was gar nichts kostet. Ja, also alles hängt davon ab, wie lange Find dauert. Ja, und Find hängt natürlich von der Höhe des Baumes ab. Ja, Aber was machen wir? Wir rufen hier fein rekursiv auf und wir gehen genau eine Baumkante Richtung Wurzel. Ja, das heißt, je höher der Baum ist, desto öfter, also der Baum von dieser Teilmenge ist, desto öfter müssen wir dieses Feind hier rekursiv aufrufen und entsprechend desto länger dauert die Methode Feind. So, um dies eben zu optimieren, also die Laufzeit von Feind zu verbessern, machen wir diese Optimierung, über die wir schon gesprochen haben, diese Pfadkompression, dass wenn wir sozusagen einen Knoten einmal gesucht haben, dass wir ihn dann direkt unter die Wurzel hängen. Ja, das ist ein wichtiger Schritt, der nämlich die Laufzeit am Ende doch stark beeinflusst. Das ist diese Zeile hier. Ja, also diese Optimierung, dass man diesen langen Pfad nur einmal durchlaufen muss, ist entscheidend. Und das Ganze nennt man eben Pfadkompression. Um jetzt weiter die Sache zu beschleunigen, müsste man noch eine zweite Optimierung einbauen, die jetzt nicht auf den Folien ist. Und zwar, wir haben ja jetzt hier, wenn wir uns Union angucken, wir haben jetzt hier relativ zufällig den einen Baum unter den anderen gehangen. Ja? Aber um die Balance möglichst, also um die Baumtiefe möglichst klein zu halten, sollte man die eben nicht zufällig wählen, sondern man sollte, wie hier beschrieben, der niedrigere Baum sollte unter die Wurzel gehangen werden des höheren Baumes. Ja? Das nennt man gewichtete Vereinigung. Ja? Und dann, wenn man das so macht, dann ist die Höhe des Baumes in log n. Und hier ist jetzt nochmal das Union mit eben dieser zweiten Optimierung. Also hier oben ist alles identisch wie vorher, nur hier ist es halt jetzt ein bisschen komplizierter. Und da testen wir jetzt, ob die Höhe von dem RI, von dem einen, kleiner ist als die Höhe von dem anderen. Also in dem Fall ist RI der kleinere Teilbaum, der kleinere Baum. Und dann hängen wir eben das RI unter das RJ. Ja? Also RJ wird nicht verändert, also RJ bleibt ein Repräsentant. Und RI kriegt jetzt eben diese Kante hoch zu dem RJ. Ja, also ein kleinerer Baum, RI wird unter RJ gehangen. Ja? Und ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Die eine Möglichkeit ist, dass die beiden Höhen identisch sind. Und die andere Möglichkeit ist dass das RI eine größere Höhe hat als das RJ. Ja? In jedem Falle hängen wir, wenn das RI nicht gerade ein kleinerer Baum ist, dann hängen wir das RJ unter das RI. Hängen wir das RJ unter das RI. Ja? Aber da müssen wir eben noch gucken, hatten die beide die gleiche Höhe? Und wenn sie beide die gleiche Höhe hatten, dann wurde der Baum jetzt eben um 1 größer. Ja? Wem das jetzt nicht sofort klar ist, machen wir nochmal ein kleines Beispiel. Wir haben hier einen Baum. Ja. So, die haben jetzt die gleiche Höhe. Ja? Wenn ich jetzt den einen Baum unter den anderen hänge, haben sie jetzt eine Höhe, die offensichtlich um 1 höher ist. Klar? Jetzt machen wir stattdessen, ist der Baum hier größer? Na, wachse, wächst nicht. Ja, so. Der Baum ist jetzt größer. Ja, jetzt machen wir es ja so, dass wir den kleinen Baum unter den größeren hängen. Ja, der Baum ist der kleinere, kleiner. Den hängen wir unter den größeren, also so. Und jetzt seht ihr schon, die Höhe hat sich nicht verändert. Ja, also nur in dem Falle, wo die beiden Bäume gleich groß sind, in dem Falle kriegen wir eine um 1 vergrößerte Höhe von dem Ergebnisbaum. Ja. Allen klar? Gut. So. Was wir jetzt im Prinzip machen auf dieser Datenstruktur ist, wir machen eine Folge von Union- und Find-Operationen auf einer Partition von n Elementen und insgesamt gibt es n-1 Union-Operationen. Ist jedem klar, warum es n-1 Union-Operationen gibt? Ja, wenn wir n Elemente haben und wir machen durch eine Union-Operation, fügen wir im schlimmsten Falle genau ein weiteres Element zu einer Zusammenhangskomponente hinzu. Und wenn wir n-1 mal ein Element hinzugefügt haben, dann ist nur noch eine Zusammenhangskomponente übrig. Ja? Also wir haben irgendwie sowas hier, machen wir es mal nochmal hin, dass das auch ganz offensichtlich ist. Also hier haben wir unsere ganzen Elemente, die sind alle alleine am Anfang. So. Und jetzt machen wir ein Union, dann haben wir irgendwie sowas. Und jetzt können wir natürlich die hier alle einzeln hinzufügen. So. Und sie alle einzeln hinzu. Aber maximal, wenn wir jedes Mal mindestens ein Element hinzufügen, haben wir höchstens n-1 von diesen Union-Operationen. Dann haben wir eben alle Elemente in einer Teilmenge drin. Aber man kann es natürlich auch mit weniger Union-Operationen hinkriegen, wenn man halt zum Beispiel man halt größere Teilmengen vereinigt. Ja, aber wir wollen uns ja anschauen, in welche Situation wir sozusagen schlimmstens kommen können. So. Dann ist die Frage, was ist das Ergebnis? Also hier geben wir euch gleich das Ergebnis. Und zwar ist das amortisiert, dieses Log Sternchen von n pro Operation, ja? Und Log Sternchen, das ist die inverse Ackermann-Funktion, ja? Weiß nicht, ob ihr die Ackermann-Funktion noch im Kopf habt, aber die Ackermann-Funktion, die wächst immens schnell, ja? Und entsprechend immens langsam wächst die inverse Ackermann-Funktion. Ja? Das bedeutet auf der anderen Seite, dass man die Laufzeit dann für diesen Algorithmus komplett unter den Tisch fallen lassen kann. Ja? Und das Einzige, was für die Gesamtkosten von diesem Kruskal-Algorithmus übrig bleibt, was eben immer irgendwie übrig bleibt, was man nicht wegoptimieren kann, ist halt die Laufzeit, die das Sortieren von den Kanten benötigt. Ja? Und damit ist dann die Laufzeit irgendwie in n log m. Ich glaube, da bleibe ich euch auch den Beweis schuldig für. Ja. Aber man kann sich ja schon, ja, man kann sich wahrscheinlich nicht fällt intuitiv sehen, dass das was mit diesem wiederholten Anwenden vom Log zu tun hat. So. Ich sehe keine verwirrten Gesichter. Einige sind in, nein, das ist relativ ruhig. Gut. Haben wir natürlich noch eine alternative Strategie aus dem ersten Lemma konstruieren. Das heißt, wir fangen mit einem einzelnen Knoten S an und wir fügen zu dem Baum, den wir aufbauen, zu unserem Spannbaum, immer die Kante mit minimalem Gewicht hinzu, die von einem Baumknoten zu einem Knoten außerhalb des Baumes führt. Ja, wenn ihr euch, ich denke, das ist auch intuitiv klar, wie man jetzt die Zusammenhangskomponenten aufbaut, ist ja egal. Und man muss ja von, wenn man irgendwie einen Teilbaum schon als Spannbaum verbunden hat, dann muss ja dieser Teilbaum, der muss ja irgendeine Verbindung zum Rest von dem Graphen haben. Ja, irgendeine Kante muss es also sein. Und da wählt man dann einfach die Kante aus, die das minimale Gewicht hat. Ja, und da die eh alle verbunden sein müssen, eine Kante muss es sein, dann nimmt man die mit minimalem Gewicht und da kommt man dann eben auch zum Ziel. Und dann hat man natürlich nach jedem Schritt, kriegt man halt eine neue Kante. Und das wiederholt man dann, bis alle Knoten im Baum sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das... Ah ja, ist auch nochmal drauf. Wunderbar. Ja. Also muss man sich vielleicht kurz überlegen, was man hier auf den Folien sieht, bei dieser kleinen Animation. Also das ist der Knoten, an dem wir hier, der schon in unserem Spannbaum enthalten ist. Und über die schwarzen Kanten hier sieht man die Knoten, die wir sozusagen über Kanten sehen. Können mit minimalen Kantengewichten von den Knoten aus, die schon in unserem Spannbaum sind. Ja, also momentan ist nur dieser hier im Spannbaum und wir sehen eben mit minimalem Gewicht 2 diesen hier und mit minimalem Gewicht 1 diesen hier. Ja, wir wählen jetzt natürlich diese Kante hier, weil sie das kleinere Gewicht hat. Ja, wir haben die Kanten zur Verfügung 2 und 1 hier und wir wählen die 1, weil sie das kleinere Gewicht hat. Ja, jetzt haben wir diesen Teilbaum hier, den sehen wir schon, das ist schon sozusagen ein Fragment von unserem Spannbaum. Und über minimales Gewicht sehen wir jetzt mit der 2 diese hier oben, Gewicht 2, über diese Kante hier. Die Kante hier brauchen wir nicht, weil wir haben ja schon die. Und wir sehen ebenfalls mit Gewicht 2 diesen Knoten hier und mit Gewicht 4 diesen Knoten hier. Ja? Wir wählen wieder die Kante mit dem geringsten Gewicht aus. Wäre die 2. Ja? Hätten auch die 2 natürlich wählen können. Das ist immer egal. So. Ist unser Spannbaum wieder gewachsen. Jetzt haben wir schon diesen Teil hier als Spannbaum. Und wir gucken wieder an, welche Knoten wir mit welchen Gewichten sehen, sozusagen von unserem Spannbaum aus. Wir sehen mit Gewicht 3 diesen Knoten hier, mit Gewicht 2 diesen und mit Gewicht 4 diesen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welchen Knoten werden wir wohl nehmen. Tatsächlich diesen. Warum? Weil das Gewicht das kleinste war. Ja. Genau, jetzt haben wir diesen Teil hier und jetzt langsam wird's wahrscheinlich, werdet ihr schon das alles wunderbar durchschauen. Mit Gewicht 3 sehen wir das hier. Die Kante interessiert uns nicht, weil wir den Knoten schon hier drüber sehen. Und hier diesen Knoten sehen wir mit Gewicht 5. Und hier natürlich noch mit Gewicht 4. Jetzt zwischen 3, 5 und 4 ist natürlich die 3 das geringste Gewicht, deswegen gehen wir oben weiter. Und jetzt seht ihr schon, jetzt ist unser Blickwinkel auf diesen Knoten hier oben, der hat sich geändert. Und jetzt seht ihr auch, warum man immer die Kanten mit dem geringsten Gewicht wählen muss. Ja? Also jetzt sehen wir, dass wir diese 5, dass wir die eigentlich gar nicht brauchen. Und stattdessen diesen Knoten hier oben über diese Kante hier mit Gewicht 1 sehen. Und da diese Kante jetzt natürlich mit Gewicht 1 wieder die von jetzt in der neuen Situation die Kante mit dem geringsten Gewicht ist, deswegen wählen wir die. Ja? Also jetzt seht ihr schon ein bisschen den Unterschied. Vorher hatten wir irgendwie so eine globale Sortierung auf allen Kanten hergestellt und jetzt sehen wir diese Kante mit der 1 hier oben, die sehen wir eben erst im Verlauf des Algorithmus. Die sehen wir am Anfang nicht. Also jetzt nehmen wir eben die 1 und ab jetzt ist es klar, also jetzt kann man eben diese, ist noch eine mit 2 übrig, nehmen wir die. Jetzt wird wieder diese Kante mit 4, die wird jetzt wieder uninteressant. Und stattdessen sehen wir die Kante mit 3 hier oben und wählen eben die und sind fertig. Konnte mir jeder folgen? Gut. Nein? Wie bitte? Vom Anfang wiederholen. Ja. Also. Erster Schritt. Wir haben bisher im Spannbaum nur diesen Knoten und wir sehen über diese Kante und diese Kante diese beiden Kanten hier. Logisch? Wir nehmen immer die Kante mit dem geringsten Gewicht, das ist die 1. Von allen Kanten, die wir aktuell zur Verfügung haben. Dann sind wir da. Jetzt haben wir die Kanten zur Auswahl, die Kante 2 hier, die Kante 2 und die Kante 4. Wir nehmen die mit dem geringsten Gewicht. Deswegen eine von den beiden Zweiern. Nehmen wir die 2 hier. Machen oben weiter. Jetzt haben wir zur Auswahl, die Knoten hier sind ja schon im Spannbaum. Und wir sehen angrenzend diese Kante hier und diese Kante hier. Wir nehmen wieder die mit dem geringsten Gewicht. Das ist in dem Falle die 2. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. Wieder hier, hier, hier. Geringstes Gewicht oben, machen wir da weiter. Geringstes Gewicht, hier die 1, machen wir da weiter. Ja, geringstes Gewicht, die 2. Weil neben der 2 gäbe es natürlich nur noch die 4 hier. Und bei zwischen 2 und 4 wählen wir die 2. Und dann sind wir fertig. Okay? Gut. Ja. Und der Algorithmus ist dann hier nochmal ausprogrammiert. An welchen Algorithmus erinnert uns das ganz, ganz immens? Dijkstra, genau. Es ist also, der Unterschied ist zu Dijkstra, die einzelnen, wir haben ja bei Dijkstra haben wir in den Knoten haben wir abgespeichert die Distanzen von einem bestimmten Startknoten aus. Und jetzt speichern wir eben nicht die Distanzen von einem Startknoten aus, sondern wir als Gewicht speichern wir eben nur die, das Gewicht der Kante, mit der wir zu diesem Knoten kommen. Ja? Sonst machen wir alles identisch. Wir haben auch diese Priority Queue. Wir fangen eben mit einem Startknoten an, laufen so lange, bis wir in der Priority Queue keine Elemente mehr enthalten haben. Wir löschen jeweils das kleinste Element. Nochmals, wenn wir uns eben erinnern, wir speichern an den Knoten immer die Distanz, die minimale Distanz, mit der wir das minimale Gewicht der Kante, über die wir die Knoten erreichen. Und deswegen gibt uns die Lead-Min immer automatisch diejenige Kante, die aktuell das kleinste Gewicht hat. Von unserem Baum aus zum Rest vom Graphen. Ja? So. Und dann schauen wir uns eben alle Kanten an. Also wir haben jetzt sozusagen unseren neuen Knoten gefunden, den wir dem Spannbaum hinzufügen. Das ist dieses V. Und dann schauen wir uns alle Kantengewichte an von diesem Knoten V zu einem anderen Knoten W hier. Und wir gucken, ob dieses Kantengewicht kleiner ist als das Kantengewicht, was wir schon kennen für diesen Knoten. Ja, also jetzt nochmal, um nochmal hier zurückzugehen. Das ist hier oben passiert. Wir haben jetzt hier uns gerade eben diese 3 haben wir jetzt aus der Priority Queue rausgenommen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Kantengewichte gibt es denn? Also jetzt nehmen wir ihn raus aus der Priority Queue. Wir gucken uns hier die Knoten an, die wir erreichen können, zum Beispiel diesen hier, und schauen uns an, welches Gewicht der aktuell hat. Und aktuell wäre hier in diesem Knoten wäre die 5 gespeichert. Ja, jetzt nicht, weil es der Knoten 5 ist, sondern wegen dieser Kante hier, die ein Gewicht von 5 hat. Und bisher kennen wir diesen Knoten hier nur über diese Kante mit Gewicht 5. Ja? Und jetzt gucken wir eben, ist dieser Knoten hier mit einem geringeren Gewicht erreichbar? Ja? Und in dem Falle gilt das. Und deswegen müssen wir jetzt sozusagen diese Kante hier, die können wir ganz schnell vergessen. Und planen, ab jetzt diesen Knoten über diese Kante hier zu besichtigen. Okay, und das passiert jetzt gleich auch, und zwar hier. Also wir haben jetzt für diesen Knoten, den ich euch eben gezeigt habe, evaluiert diese Bedingung hier zu true. Dann sagen wir jetzt eben, wir setzen diesen Predecessor-Feld, setzen wir auf das V. Das passiert gerade jetzt. Ja, die Predecessors, die bestimmen halt diesen Spannbaum und sind hier etwas dicker dargestellt. Ja, also wir sehen günstigere Kante. Wir setzen den Predecessor von diesem, also diese Kante hier verschieben wir sozusagen da hoch. Das ist diese Zeile hier. Breadth von W ist V. Und jetzt müssen wir halt noch das Gewicht von diesem Zielknoten auf das neue Gewicht setzen, ja. Also vorher war das Gewicht von diesem Knoten hier ja, in dieser Situation hatte dieser Knoten hier ein Gewicht von 5, ja. Und jetzt nach dem Umsetzen hat er eben ein Gewicht von 1. Ah, okay. Ja, die Gewichte stehen offensichtlich doch in den Knoten. Tut mir leid. Also es sind nicht die Knoten ein Dies. Ja, also die 1 hier und die 5 war natürlich wegen dem Gewicht 5. Ja. Genau. Also, wie ihr jetzt hier seht, wir setzen das Gewicht eben um von 5 auf 1. Und hier zwischendrin müssen wir jetzt eben noch die Priority Queue ändern. Und zwar, wenn der Knoten jetzt noch gar nicht in der Priority Queue drin ist, dann fügen wir ihn eben einfach ein mit seinem jeweiligen Gewicht. Und ansonsten, wenn er in der, also er ist noch gar nicht in der Priority Queue drin gewesen, dann hat er eben dein Gewicht von unendlich, weil wir hier oben alle Knoten am Anfang auf Gewicht unendlich setzen. Ja. Und wenn eben das Gewicht unendlich ist, dann wissen wir, er war noch nie in der Priority Queue und wir fügen ihn ein. Und ansonsten schauen wir, ob er in der Priority Queue drin ist. Wenn er nicht drin ist, dann heißt es, dass wir ihn schon abgearbeitet haben, dann müssen wir ihn gar nicht mehr ansehen. Das ist dann für Knoten der Fall, die wir sozusagen ein weiteres Mal erneut sehen, ja, die wir aber schon kennen. Und genau. Also wenn wir ihn sozusagen, wenn er sozusagen noch nicht abgearbeitet wurde, sondern wir ihn eben nur sehen bisher, das war immer dieses Sehen, dann müssen wir jetzt eben den sein Gewicht in der Priority Queue auf das neue Gewicht umsetzen. So. Dann die Laufzeit von diesem Algorithmus von Prim. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, also wir machen jetzt, das passt ja wunderbar. Letzte Folie, danach gibt es die Pause. Es geht alles perfekt auf. Ja, also, was ist die Laufzeit von dem ganzen Dings? Also wir haben offensichtlich n mal Insert plus Delete Min, weil jeder Knoten wird einmal in die Queue eingefügt und einmal aus der Queue rausgenommen. Ja, wir fügen ihn einmal ein, nur dann, wenn er das Gewicht von unendlich hatte vorher, ja. Und das Gewicht von unendlich kommt nur einmal vor, also nur einmal eingefügt. Und wenn er einmal rausgenommen wurde, dann wird er nicht nochmal eingefügt. Ja, das sehen wir hier unten. Nur wenn W schon noch in der Queue ist, nur wenn hier es unendlich hat und nur wenn es in der Queue schon drin ist, dann rufen wir die Cref-Key auf. Ja? Also wir fügen es nicht noch ein weiteres Mal ein und aus diesem Grunde haben wir genau n mal t von insert in die Queue und von delete min. Und jetzt müssen wir natürlich noch gucken, wie oft rufen wir die Cref-Key auf. Und es ist natürlich so, dass wann können wir die Cref-Key aufrufen? Hier immer dann, wenn wir sozusagen eine günstigere Kante zu einem bestimmten Knoten finden. Und dieses ist genau dann der Fall. Und dieses kann eben höchstens für jede einzelne Kante genau einmal passieren. Ja, und deswegen hier die Anzahl der Kanten mal die Cref-Key. Jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, wie teuer denn diese einzelnen Operationen sind, also wie groß dieses T-Insert, T-Delete-Min und T-Decrease-Key ist. Und dafür erinnern wir uns eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, so eine Priority-Queue zu implementieren. Wenn wir einen binären Heap verwenden, dann sind alle Operationen in Groß O von Log N. Und damit, wenn man jetzt hier einsetzt, ja, dann haben wir hier sowas wie 2 mal Log N. Und zwar, die 2 können wir natürlich vergessen. Plus m mal log n und dann kommt eben am Ende raus n log n plus m log n und dann kann man das n plus m ausklammern und dann erreicht man m plus n mal log n. Und wie sieht's aus, wenn wir einen Fibonacci-Heap nehmen? Beim Fibonacci-Heap ist es ja so, dass die amortisierten Kosten für Insert und Decrease Key konstant sind. Und Delete Min kostet log n. Und dann ist es halt, wenn man sich hier oben halt anguckt, was dann halt rauskommt, hier bei dem m, ist hier kommt eben eine 1. Ja, dann die Insert ist auch 1. Und Delete Min ist log n. Ja, Dann haben wir hier eben n mal 1 plus log n ist das gleiche wie log n. Deswegen n mal log n plus m mal 1 ist m. Logisch? Gut. Dann das soweit zu den Graphalgorithmen. An dieser Stelle endet dann auch der Stoff für die Klausur. nicht aber die Vorlesung. Also ich erwarte natürlich von euch allen, dass ihr bis zur letzten Minute da bleibt. Jetzt könnt ihr noch vor der Pause und natürlich dann auch privat in der Pause Fragen zur Klausur stellen. Ja. Ich denke, die Klausur ist 2,5 Stunden. Früher waren es nur 1,5 Stunden. Okay. Also nach meiner Information sind sie 2,5 Stunden. Nagelt mich bitte nicht fest. Wenn ihr es wirklich wissen wollt, schreibt uns nochmal eine E-Mail, dann schreiben wir es auf die Webseite. Aber ich meine, es waren 2,5 Stunden. Ja, doch, es waren 2,5 Stunden, ja. Doch. Im Plan steht 2,5 Stunden, oder? Mehr Zeit ist immer besser, da könnt ihr mehr Aufgaben rechnen. Ja? Wie bitte? Okay, es ist generell so, dass wir natürlich im Kopf haben, welche Algorithmen ihr in der Tutorübung gemacht habt und welche nicht. Ja, aber im Prinzip ist es so, man kann natürlich nicht jeden Algorithmus in der Tutorübung üben, aber die anderen Algorithmen, die man nicht geübt hat, die, also wir erwarten da im Prinzip schon von euch, dass ihr diesen Schritt machen könnt, dass ihr auch meinen Algorithmus erstmalig in der Klausur anwenden könnt. Die Anwendungsaufgaben sind eher einfach. Ich würde euch sehr empfehlen, die gut zu üben für die Klausur. Einfach deswegen, weil, wenn man sich mit den Beweisen vielleicht ein bisschen schwer tut, das Schöne an GATT ist, dass man natürlich auch immer die ein oder andere, also man kann zumindest darauf hoffen, dass die ein oder andere Anwendung eines Algorithmus vorkommt. Aber da sollte man dann vielleicht sich auch einmal die Algorithmen, die man in der Übung nicht hat, zumindest an einem einfachen Beispiel oder an den, wir haben ja immer dann auch solche kleinen Animationen in der Vorlesung, die genau durchdenken, dass man das im schlimmsten Fall in der Klausur auch erstmalig machen könnte. Aber tendenziell ist es natürlich so, dass Aufgabentypen, die in der Übung schon geübt wurden, tendenziell schwieriger sind in der Klausur als solche, die noch nicht geübt wurden. Ja, es sei auch also ganz allgemein in der Klausur zu sagen, wir sind bemüht, uns eine faire Klausur zu machen, die natürlich nicht betrunken oder im Schlaf gut zu machen sein wird, aber die auch nicht dazu gedacht ist, die Studenten das Semester wiederholen zu lassen. Ja, also von daher bereitet euch sinnvoll mit einem sinnvollen Aufwand auf die Klausur vor und dann müsste die eigentlich auch machbar sein. Okay, weitere Fragen? Dazu kann ich euch leider nichts sagen, zu der Aufteilung. Völlig beliebig. Die einzige Information, die ich geben kann, ist, dass das letzte Kapitel eben nicht mehr drankommt, was jetzt noch kommt. Aber ansonsten können Aufgaben zu allen Kapiteln in beliebiger Gewichtung drankommen. Ja. Theoretisch auch zu den Programmieraufgaben. Ja, also dieses, dass ich sage, ich finde Programmieraufgaben in der Klausur von begrenzter Sinnhaftigkeit, ist, wie gesagt, ich kann euch deswegen nicht versprechen, dass wir auf jegliche Art von Programmierung verzichten werden. Ja? Die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass die Klausur heißt, von Anfang an implementieren Sie einen AB-Baum, Aufgabe 1, letzte Aufgabe, 60 Punkte, ist natürlich unwahrscheinlich.
Spannbaum ist nicht klausurrelevant.
Doch, Spannbaum ist klausurrelevant. Nur das, was jetzt noch kommt, es geht ja noch weiter. Die Pattern, die sind nicht mehr klausurrelevant. Ach so, vielleicht noch eine Sache. Es gibt einige Leute, die eine englische Klausur gewünscht haben. Es wird jetzt vermutlich auch deswegen eine englische Klausur geben. Wenn irgendjemandem von euch aus irgendwelchen Gründen eine englische Klausur lieber ist, dann meldet euch. Ich meine, wenn wir sie eh schon machen, können wir sie natürlich auch an andere Leute ausgeben. Ja? So. Gut, weitere Fragen? Ja. Laut. Okay, ich komme. Wie bitte? Achso, ihr müsst euch nicht jetzt melden, aber ihr solltet vielleicht uns eine E-Mail schreiben. Weil einfach, damit wir auch planen können, wie viele Exemplare wir haben wollen. Also nicht erst in der Klausur, im schlimmsten Falle wird es vielleicht auch noch da gehen, vielleicht, wenn wir genug dabei haben. Aber also, wenn ihr sicher sein wollt, eine englische zu kriegen, dann meldet euch vorher per E-Mail. So, weitere Fragen? Nachdenken, nachdenken. Ja. Alles, was an Hilfsmitteln in der Klausur zugelassen ist, steht auf der Übungswebseite. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist das genau ein zweiseitig beschriebenes, handschriftlich beschriebenes DIN A4 Blatt. Von euch handschriftlich beschrieben. Die Idee bei diesem Blatt ist, dass ihr es selbst anfertigt. Wenn ihr das Blatt von eurer Freundin nehmt, vom letzten Jahr, dann bringt euch das gar nichts. Die Erfahrung ist, dass man das Blatt normalerweise gar nicht viel braucht, weil man sich das alles schon beim Erstellen des Blattes gut eingeprägt hat. Ja, also das ist vor allem dafür gedacht, dass ihr das erstellen müsst oder solltet und euch dabei sozusagen einmal den Stoff in Gedanken organisiert. Ja. Die was? Das ist noch in Planung. Aber also entweder sie wird auf der Moodle-Seite veröffentlicht oder wir werden euch... Schaut regelmäßig auf die Moodle-Seite, da wird auf jeden Fall stehen, wie es gemacht wird. Entweder die Raumaufteilung oder wo ihr sie am Tag der Klausur ausgehangen seht. So. Ja. Wann man weiß, ob man den Notenbonus bekommen hat? Ja, das ist jetzt natürlich alles so eine Sache. Wenn wir diese Korrekturproblematik nicht hätten, dann wäre das wahrscheinlich relativ bald der Fall, weil das letzte Blatt ist ja jetzt dann fertig. Als letzte Blatt, ich hoffe, das haben alle mitbekommen, das letzte Blatt war ein Bonusblatt, was bedeutet, dass sich halt effektiv die Anzahl der Punkte, die man für den Bonus braucht, halt irgendwie verringert. Also den Anteil, ja. Also ihr konntet alle Punkte, die ihr beim letzten Blatt, jetzt beim, ich glaube Nummer 14 ist das, alle, die ihr da gesammelt habt, die zählen sozusagen kostenfrei zu euren Bonuspunkten dazu. Ihr habt dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit, wenn ihr irgendwie Probleme habt, wenn ihr findet, dass die Korrekturen an irgendeinem Punkt eure Leistung nicht korrekt widerspiegeln, könnt ihr euch natürlich dann auch an uns wenden und sagen, ja, ich habe jetzt 200 Punkte oder so und brauche 400 und habe deswegen 200 Stellen gefunden, wo mein Tutor mich falsch korrigiert hat. Und dann werden wir die natürlich alle durchgucken und euch zu jeder einzelnen sagen, warum das so ist oder warum das nicht so ist. Ja, also da müsst ihr dann auch selbst ein bisschen Eigeninitiative zeigen. Wir können natürlich als Übungsleitung jetzt nicht jede Korrektur von uns heraus durchschauen. Aber ich meine, die 200, die waren natürlich jetzt auch gerade ein bisschen sarkastisch gemeint. Also die Idee ist natürlich, dass ihr nicht euch nur dann beklagt, wenn ihr halt irgendwie seht, okay, mir fehlen halt jetzt noch 5 Punkte, ja, und dann hätte ich es geschafft. Und dann schaut euch nochmal eure Korrekturen an, ob man da nicht noch irgendwo was finden kann, wo vielleicht mal was übersehen wurde oder so. Ja, aber wir werden jetzt versuchen, also sobald das letzte Blatt durch ist, werden wir überlegen, wie wir diese, ich glaube, man kann das auch direkt in Moodle veröffentlichen und in Moodle sehen, hoffe ich, da werden wir versuchen. Und dann müsste das eigentlich bei denen, die dann schon korrigiert sind, müsste das dann eigentlich relativ zeitnah dastehen. Aber es steht spätestens sozusagen ausreichend vor der Klausur Einsicht da, sodass sozusagen es für euch klar, ihr die Möglichkeit eben habt, vor der Klausur Einsicht noch eben Feedback oder eben noch Nachbesserungswünsche uns abzugeben. So.
Noch mehr.
Tja, ja. Ja, der Notenbonus gilt für die Nachholklausur, er gilt allerdings nicht im nächsten Jahr. Ja, also mitnehmen ist nicht möglich, aber Nachholklausur, das ist immer so eine Sache, da kann man dafür oder dagegen sein, aber ich finde eigentlich, es gibt halt einfach Studenten, die haben eine unglückliche Klausurplanung, die haben dann, was weiß ich, 5 Klausuren an einem Tag und dann entscheidet man sich halt in Verzweiflung, eine Klausur nachzuschreiben und da kann man natürlich argumentieren, dass man dann auch mehr Zeit zum Lernen hat, aber praktisch gesehen hat man eben Glück oder Pech und das muss man nicht noch extra bestrafen. Genau. Gut. Ich persönlich sehe jetzt gerade nichts mehr. Dann verabschiede ich mich von denjenigen, die jetzt den nächsten Teil nicht mehr anschauen und weise nochmal darauf hin, dass wenn ihr euch noch beim Lernen noch Fragen habt, dass ihr sie gerne auf Piazza stellen könnt oder bei uns vorbeikommen könnt oder uns E-Mails schreiben könnt. Nee, das ist besser Piazza. Und dann wünsche ich euch schon einmal viel Glück in der Klausur. Und dann bis zu diesem besagten Samstag. Und für die anderen haben wir jetzt 15 Minuten Pause und machen dann Pattern Matching. Aufgabe nicht gemacht. Ich habe es zuvor noch nie gesehen.
Thank you.
Hallo.
Und ich habe den von Ihnen gestellt, oder?
Mit der Versuchung von meinen Beinen gestellt. Okay. So. Also, ich sehe eine, ein tapferer Rest von euch ist noch da. Gut. Dann also Pattern Matching. Ja, also wir werden jetzt natürlich dieses Thema mitnichten fertig bringen. Das sind noch, ich glaube, 80 Folien. Wir haben noch ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wen es interessiert und wer findet, dass das sozusagen etwas ist, ich glaube, dass viele Sachen, die da drin vorkommen, dass ihr die noch später in eurer Studienkarriere, dass euch die noch nützlich sein werden, dann schaut euch die Folien an. Und ihr könnt natürlich uns auch noch schreiben, wenn ihr dann irgendwie seht, damit oder in der Literatur nachgucken, wie ihr wollt. Aber ich denke, die Folien geben euch einen Denkanstoß, wie man die Sachen lösen kann. Und ich denke, man kann sie auch ganz gut verstehen, wenn man sie durchguckt, mit ein bisschen Zeitaufwand. So, aber jetzt, damit wir noch ein Stück weit kommen, fangen wir an. Also, Pattern Matching. Dafür ein paar Grundbegriffe. So. Also wir haben ein Alphabet Sigma, was eine endliche Menge von Symbolen enthält. Und dann kann man aus diesem Alphabet kann man Wörter basteln. Und diese Wörter haben eben in diesem Falle entweder gehen sie von 1 bis von 0 bis n minus 1 indiziert die Buchstaben oder von 1 bis n. Und bestehen eben aus Buchstaben aus diesem Alphabet Sigma. Und dann gibt es bestimmte Notationen, und zwar so wie erwartet, mit den Betragsstrichen stellt man die Länge eines Wortes dar, also die Anzahl der Zeichen in dem Wort. Dann das Wort Epsilon, das ist das leere Wort. Also wer schon mal mit regulären Ausdrücken gearbeitet hat, der wird diese Begriffe schon so ein bisschen kennen. Dann die Sigma-Sternchen, das ist die Menge aller Wörter, die man aus diesem aus dieser Symbolmenge Sigma bilden kann. Dann gibt es Sigma plus, das ist die Menge aller Wörter der Länge mindestens 1. Ja, also das ist sozusagen, die beiden hier sind natürlich sehr ähnlich. Also Sigma plus ist Sigma Sternchen ohne das leere Wort Epsilon. Und schließlich noch Sigma hoch K ist die Menge aller Wörter über Sigma mit der Länge K. Okay, kurz einprägen, weil diese Definition, die benutzen wir dann auf den kommenden Folien. So. Dann definieren wir Präfixe, Suffixe und Teilwörter. Also erstmal diese Notation hier für eine Menge von, also eigentlich ein Intervall von Zahlen, in dem Fall ein Intervall von ganzen Zahlen zwischen A und B. Und für dieses Intervall von Zahlen gilt eben, dass die Zahl halt eben eine ganze Zahl sein muss und dass sie größer gleich A sein muss und kleiner gleich B. Ja, also ganz klassisch ein Intervall von Zahlen. Und das ist dann eben eine Menge. So, und dann definieren wir drei Dinge. Wir haben ein Wort, wir nummerieren die Buchstaben von 1 bis N. Das Wort hat dann logischerweise die Länge N, wenn es N Buchstaben enthält, über einem Alphabet Sigma. Und dann nennen wir W-Präfix. Ja, wann ist ein Teilwort ein Präfix? Wenn es eben am Anfang steht. Ja, also wir dieses Präfix-Teilwort hier fängt am Index 1 an und geht bis zum Index L. Und dieses L ist irgendwo zwischen 0 und N. Und dieses W' ist dann ein Suffix von diesem Wort W, wenn W' an irgendeinem Index L anfängt und dann bis ganz zum Ende geht. Ja? Also Präfix vom Anfang bis irgendwohin, Suffix von irgendwohin bis zum Ende. Ja? Und dieses L kann natürlich wieder sein dieses L kann auch bis einen Buchstaben über das Wort hinausgehen, also bis N plus 1, ja, dann hätten wir hier sozusagen N plus 1 bis N. Ja, ist auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Und das Gleiche auch hier oben, da fängt das Intervall bei 0 an und nicht bei 1. Das heißt, wir hätten hier theoretisch ein Wort vom Buchstaben 1 bis zum Buchstaben 0. Ja? Und in diesem Falle ist dieses W' das leere Wort Epsilon. Ja? Also das leere Wort Epsilon ist Präfix, Suffix oder wie wir gleich sehen werden, kann auch Teilwort sein. Also ist auch Teilwort. Ja? Und als Teilwort bezeichnet man dann eben ein Wort, was eben irgendwo anfängt und irgendwo innerhalb des Wortes wieder aufhört. Ja? Und auch hier wieder, wenn man halt wenn der Anfangsindex größer ist als der Zielindex, dann ist eben B-Epsilon. Steht hier unten nochmal. Das soweit klar? Gut. Und jetzt stellen wir das Problem vor, um das es geht. Und zwar haben wir gegeben einen Text T, ja, der aus Buchstaben unseres Alphabetes besteht. Und die Länge von diesem Text T ist N. Und zusätzlich ist gegeben ein Suchwort S, was auch aus Buchstaben unseres Alphabetes besteht. Und die Länge von dem S ist logischerweise irgendwie eine Nummer, die kleiner ist als das N. Ja, wenn wir in einem kurzen Text einen langen suchen, dann können wir uns die Suche sparen. Ja, der kann ja nicht funktionieren. So, und was ist jetzt gesucht? Gesucht ist die Frage oder die Antwort auf die Frage, ob es irgendeinen Index I gibt hier, für den dieses das Teilwort, was bei I beginnt und bis T plus M minus 1 geht, ob dieses Teilwort gleich dem S ist. Also mit anderen Worten, ob dieses Suchwort S irgendwo in dem Text enthalten ist. Genauso könnte man auch sagen, man sucht alle Positionen. Das ist natürlich dann technisch ein bisschen komplizierter, aber es ist vom Algorithmus das Gleiche und deswegen können wir uns auf die obere Fragestellung konzentrieren und wenn wir die untere bräuchten, müssten wir den Algorithmus nur minimal erweitern. So, und da gibt es jetzt eben drei Ansätze. Der erste Ansatz ist der, den man sich vermutlich jeder von euch einfach implementieren könnte, mal eben, wenn er dieses Problem hätte, wo man hier sofort eigentlich direkt draufkommt. Und zwar, man geht das Suchwort S-Zeichen für, also man vergleicht dieses Suchwort S einfach Zeichen für Zeichen mit dem Text T. Ja? Also man fängt irgendwie am Anfang an. Das ist der erste Dings hier, der hier so anfängt. Man fängt am Anfang von dem T an, vergleicht dann eben hier Buchstaben für Buchstaben, so lange, bis man irgendwann sieht, zwei Buchstaben stimmen nicht überein. Dann sagt man, oh, doof, wir haben ein Mismatch. Ja, und dann schiebt man dieses S, dieses Suchwort, um eine Position nach rechts. Und fängt mit der gleichen Operation wieder an. Also schaut wieder hier, stimmt es überein, stimmt es überein, stimmt es überein und so weiter. Ja, so lange eben, bis man wieder, in dem Fall hier, wieder einen Konflikt hat. Und dann geht man wieder einen Schritt weiter. Ja? Und es ist gar nicht so trivial, sich dafür eine bessere Variante auszudenken. Auf den ersten Moment denkt man, naja, was soll man auch sonst machen? Und man wiederholt den Vorgang eben, bis man entweder hinten angekommen ist oder bis man nichts gefunden hat. Und jetzt schauen wir uns kurz an, warum das nicht so super effizient ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben dieses Wort A. Und wir suchen AAAB darin. Dann seht ihr schon, wir müssen halt immer wieder ganz bis zum letzten Buchstaben laufen und wieder bis zum letzten Buchstaben und so weiter, um festzustellen, dass das Wort da nicht enthalten drin ist. Ja, und hier nochmal ein zweites Beispiel. Eben auch Vergleich, geht nicht. Schieben wir es 1 weiter, dann geht's hier schon gleich nicht. Schieben wir es 2 weiter, dann geht's hier nicht. Und so weiter und so fort. Ja? So, wie sieht jetzt eine Implementierung von diesem super, super trivialen Verfahren aus? Naja, wir haben irgendwie so einen Zähler, der die Position im Text zählt oder durchgeht. Dann haben wir einen Zähler J, der die Position im Wort durchgeht. Und ja, der Zähler I, der läuft halt von 0 bis N minus M. Klar, wenn das Wort gar nicht mehr in den Text passt, können wir aufhören. Also wenn es größer wird als N minus M, das I. Und mit jeder Iteration zählen wir I einmal hoch. Also schieben sozusagen das Suchwort um eine Position nach rechts. So, und jetzt innerhalb einer solchen Iteration, innerhalb von der äußeren Iteration, müssen wir jetzt eben gucken, ob wir eine valide Position gefunden haben für unser Suchwort. Und das machen wir eben, indem wir, J ist ja nach jeder Iteration auf 0 gesetzt. Ja, also indem wir J jetzt so lange hochzählen und bei jedem Buchstaben, also J geht genau so lange bis, J geht genau so lange bis, genau, ah ja, genau, J wird, läuft so lange, bis J gleich M ist. Wenn J gleich M ist und wir haben noch keinen Konflikt gefunden, dann geben wir True zurück. Und ansonsten, wenn irgendein Buchstabe von dem Suchwort und dem Text sich unterscheiden, dann laufen wir eben, evaluiert diese Bedingung hier zu False und dann verlassen wir eben die innere Schleife und geht eben wieder zur äußeren zurück, wo wir dann das Suchwort um 1 nach rechts verschieben. Ja, also keine schwierige Sache. Und jetzt ist eben die Frage, wie lange wie lange läuft dieser Algorithmus. Ja? Und das Ergebnis hier unten, das kann man sich ja auch irgendwie kommt man da schon sofort drauf, wenn man sich denkt, man muss halt für jeden Buchstaben von dem Suchtext, muss man einmal durch das Wort durchgehen, also wird man schon irgendwie bei N mal M landen. Aber wir können ja nochmal in Ruhe uns darüber nachdenken. Also wir zählen die Vergleiche von Zeichen. Die äußere Schleife wird eben N minus M plus einmal durchlaufen, also ein bisschen weniger als N. Und die innere Schleife wird maximal M mal durchlaufen. Ja. Und damit haben wir dann, ergibt sich das hier als maximale Anzahl von Vergleichen. Und dann ist es, kann man ja wieder sagen, das minus M kann man unter den Tisch fallen lassen und hat dann nur noch N mal M. Ja. Weil, dass man einmal hinten nicht vergleicht, ist geschenkt natürlich für die asymptotische Laufzeit. So, und jetzt natürlich die Frage, ob das irgendwie besser geht. Und dafür haben sich diese Herren hier, Knut, Morris und Pratt, einen Algorithmus überlegt. Und da ist die Idee, dass man frühere erfolgreiche Zeichenvergleiche ausnutzt. Ja? Und jetzt steht hier so ein bisschen die Idee, die ist meiner Meinung nach nicht ganz so trivial nachzuvollziehen. Wir können es ja mal zusammen durchlesen, aber dann werden wir eher uns angucken, wie die Idee praktisch aussieht, dann versteht man sie nämlich besser. So, also die Idee ist, das Suchwort so weit nach rechts zu verschieben, dass in dem Bereich von T, in dem bereits beim vorherigen Versuch erfolgreiche Zeichenvergleiche durchgeführt wurden, nun nach dem Verschieben auch wieder die Zeichen in diesem Bereich übereinstimmen. Ha, ja, also man schaut, versucht das Wort so zu verschieben, dass man sozusagen man versucht einen bestimmten Aufbau in dem Wort zu erkennen, so dass man dann diesen Aufbau von dem Wort ausnutzen kann, um sozusagen beim Verschieben bestimmte Positionen überspringen zu können. Ja? Upsala. Und dafür kommen natürlich erstmal wieder einige Definitionen. Und zwar definieren wir jetzt das Wort R. Und das Wort R heißt Rand. Und wann heißt es Rand? Wenn dieses R, also Rand von einem Wort W, wenn dieses Wort R sowohl Präfix als auch Suffix von W ist. Ja? Das leere Wort ist immer ein Rand, genau wie das Wort selbst. Logisch, aber das ist trivial. Also Rand heißt einfach, das Wort kommt, dieses R kommt sowohl hinten als auch vorne in dem Wort vor. Ja? Also zum Beispiel XX, YXX, ja? Dieses XX ist ein Rand, weil XX hinten und vorne im Wort vorkommt. So, und dann gibt es einen eigentlichen Rand. Ja? Der eigentliche Rand ist auf jeden Fall nicht das ganze Wort. Und es ist irgendwie der maximale Rand. Ja, also es gibt keinen längeren Rand außer das ganze Wort. Das ist der eigentliche Rand. Ja, sehen wir jetzt auch noch gleich ein paar Beispiele. Also wir haben dieses nette Wort hier, abababa. Und dann schauen wir uns erstmal an, welche Ränder es gibt. Naja, wir wissen ja, Epsilon ist immer ein Rand. A ist offensichtlich auch ein Rand, weil A kommt am Anfang vor und A kommt hier am Ende vor. Dann AA. AA kommt hier am Anfang vor und am Ende. Dann aber, jetzt muss man, überlegt man schon kurz, aber ist vielleicht im ersten Augenblick kontraintuitiv, weil es überlappt sich. Ja, also aber kommt hier am Anfang vor, aber auch hier am Ende. Ja, also Überlappungen sind nicht verboten. Ja, und dann könnte man sich noch vorstellen, und natürlich gibt es noch zum Schluss, das ist ja auch immer der Fall, das ganze Wort ist natürlich auch ein Rand, weil es auch am Anfang und am Ende vorkommt. Und der eigentliche Rand ist dieses aber. Ja, weil es der längste Rand ist. Wir sehen ja nur noch, es gibt nur noch einen Rand, der länger ist, nämlich diesen hier. Aber der ist ja unglücklicherweise schon das ganze Wort. Und deswegen ist eben der längste Rand dieses aber. So, der längste Rand, damit der eigentliche Rand. So. Und über diese Überlappung haben wir eben auch schon gesprochen. Gut, dann die sogenannte Shift-Idee. Also wir wollen, eben wie ich vorhin schon angedeutet habe, wir wollen dieses Pattern S so verschieben, dass es im bereits gematchten Bereich wieder eine Übereinstimmung gibt. Ja? Und dafür wollen wir eben, dass ein überlappendes Prefix und Suffix übereinstimmen. Ja? Also hier unten am Bild sieht man das ein bisschen besser. Wir haben hier irgendwie was gematcht und dann haben wir hier an der Stelle gab es eine Kollision. Ja? Also das Suchwort stimmte an der Stelle nicht mehr mit dem Text überein. Also müssen wir jetzt das Suchwort irgendwie nach rechts verschieben. Ja? Und bei dem naiven Algorithmus haben wir es eben um 1 nach rechts verschoben. Und was wir jetzt stattdessen machen wollen, ist, wir wollen es ein ganzes Stück nach rechts verschieben. Und zwar bis hierhin. Und warum ausgerechnet bis hierhin? Weil wir haben ja dieser grün, dunkelgrüne Teil hier und dieser dunkelgrüne Teil hier. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen dargestellt. Das ist halt so irgendwie irgendeine Form von Rand. Und wir wissen ja, dass der Rand identisch ist. Ja? Und deswegen, weil sozusagen dieser Rand hier gepasst hat, mit dem Teil hier übereingestimmt hat, deswegen stimmt auch dieser vordere Teil hier überein. Ja? Weil sonst wäre es ja kein Rand. Rand bedeutet vorne und hinten identisch. Jetzt muss man sich natürlich noch überlegen, warum kann es denn keine Möglichkeit geben, dass dieses Wort hier irgendwie in der Mitte anfängt? Ja? Und das ist so ein bisschen das, was jetzt, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss und was jetzt auf den nächsten Folien noch kommt. Aber die grundlegende Idee ist, dass man sozusagen dieses, wo vorher das Prefix gematcht hat, dass man das jetzt eben über das Suffix schiebt. So, und da überlegen wir uns jetzt erstmal, was ein Shift ist und was ein sicherer Shift ist. Ja? Also erstmal allgemein ein Shift, nichts als anderes als das englische Wort für eine Verschiebung. Ja? Und zwar, also wir verschieben von einer Anfangsposition i zu einer Position i'. Und dieses nennt sich halt dann Shift. Ja? Soweit so uninteressant. Interessanter wird jetzt, was ein sicherer Shift ist. Und zwar ist ein Shift dann sicher, wenn dieses s nicht als Teilwort von t an einer Position k vorkommt, die zwischen i und i' liegt. Ja? Also wir formalisieren hier nichts anderes, als dass wir nachweisen wollen, dass es okay ist, wenn wir diesen Bereich hier einfach überspringen. Ja? Und zwar können wir den überspringen eben, wenn wir nachweisen können, dass der Shift sicher ist. Ja? Also, dass das Wort s an keiner Position in diesem Intervall steht. Ja? Das bedeutet halt, dass die Buchstaben dann unterschiedlich sind ab dieser Position, wo es stehen müsste. Und eben der Sinn eines sicheren Shifts ist, wie wir eben schon besprochen haben, dass man das dann sozusagen diesen Shift ausführen kann, ohne zwischendrin zu vergleichen. Gut. Und dafür gibt es gleich die nächste Definition. Also dieses Ding hier. Bitte? Nochmal? Dell. Ja, also Entschuldigung. Dieses Dell, ja, sei jetzt der eigentliche Rand von S und dann definieren wir dieses Border von J. Das Border von J ist minus 1, wenn J gleich 0 ist. Und die Länge von diesem eigentlichen Rand für J größer gleich 1. Und damit ist Border irgendwie so die Länge des eigentlichen Randes von Prefixen einer bestimmten Länge. Ja, wozu wir das brauchen, das sehen wir dann erst gleich. Aber wir haben jetzt mal definiert, eine Funktion oder ein Feld, Border, was die Länge des eigentlichen Randes von Prefixen von der Länge J von einem bestimmten Wort ist. Del. Gut. Und jetzt haben wir eben dieses Lemma hier. Wenn das Prefix der Länge J gematcht wurde, ja, also S von K gilt ist T von I plus K, ja, also an einer bestimmten Stelle, I steht dieses Wort S. Für alle Positionen zwischen 0 und J minus 1. Und wir haben dann eben einen Mismatch an der nächsten Position J. Das war genau die Situation, die wir auf dem Bild vorher hatten. Also mit anderen Worten, dass der J-Buchstabe von diesem Suchwort unterscheidet sich vom Buchstaben im Text an der Stelle I plus J. An der Stelle I fängt das Suchwort an und an der Stelle J eben dann gibt's die Kollision. Dann dürfen wir unser Suchwort nach rechts verschieben bis an diese Position, wo dieser hintere Teil von diesem Suffix anfängt. Also wo dieses Suffix anfängt, ja? Also nochmal, das ist genau dieser Schritt, dieser Verschiebeschritt hier. Ja, wir schieben das so weit nach hinten, dass dann dieses Wort, hier ist dieser Index J mit der Kollision und diese Position hier, wo wir es hin verschieben, das ist genau die Position I plus J, da sind wir hier, minus die Größe von dem Border. Also die Größe von dem eigentlichen Rand. Ah ja, hier gibt es auch nochmal ein schöneres Bild. Ja? Also bei I plus J die Kollision. J minus Border ist das da hier. Und wir müssen natürlich wieder I plus J minus Border, weil wir müssen ja erstmal an diese Position hier hin und dann eben von hier noch plus J minus Border, dass wir dann genau an dieser Position hier landen. Das ist wieder sozusagen das Präfix mit dem alten Suffix übereinstimmt. Und wir dann sozusagen direkt hier weiter vergleichen können. Und jetzt überlegen wir uns, warum. Warum ist das wohl so? Sozusagen nur eine Beweisskizze. Also, wir haben ja S0 bis SJ minus 1 ist gleich dem Suchwort TI bis TI plus J minus 1. Das ist dieser Teil hier, ja, der so, ja, das muss irgendwie übereinstimmen, sonst, das ist sozusagen die Situation, die wir gegeben haben. Und eben, dass der erste Buchstabe dahinter dann nicht mehr übereinstimmt. Ja? Und das war dieses rote X hier. Der erste Buchstabe dahinter stimmt nicht mehr überein. So. Der eigentliche Rand von S0 bis SJ minus 1 hat die Länge Border J. Ja? Einfach nur Definition. Ja? Also dieses dunkelgrüne hier, Border von J. So, und jetzt das Argument. Verschiebt man dieses S jetzt um J minus Border J nach rechts, so liegt der linke Rand genau da, wo vorher der rechte Rand lag. Ja, also man schiebt dieses Prefix hier über diesen hinteren Teil. Das heißt, im Prefix, Suffix, Überlappungsbereich, ja. Naja. Und damit hat man wieder eine Übereinstimmung. Und wenn man sich jetzt eben noch ein bisschen drüber nachdenkt, da es ja keinen längeren Rand von S0 bis SJ minus 1 gibt, ja, außer das ganze Wort eben selbst. Deswegen kann auch hier zwischendrin, wenn man das hier irgendwie hinschiebt, kann das nicht funktionieren. Ja, muss man sich vielleicht ein klein bisschen nochmal im Gedanken zergehen lassen, dass das wirklich so ist. Gut, und daraus kann man dann eben diesen KMP-Algorithmus bauen, der eine uns momentan noch unbekannte Funktion Compute Borders aufruft, die uns dieses Border-Feld berechnet. Und dann machen wir im Prinzip wieder unsere übliche Schleife, die wir schon von dem naiven Algorithmus kennen. Also wir laufen in der äußeren Schleife, laufen wir von 0 bis n minus m, also alle möglichen Startpositionen durch. Aber jetzt gehen wir eben nicht stumpf immer eins weiter, sondern, also was wir natürlich innen drin wieder versuchen ist, wir schauen wieder, ob das ganze Wort, das ganze Suchwort an der entsprechenden Position i enthalten ist. Und wenn das so ist, dann geben wir true zurück, also alles so, wie wir es von der naiven Implementierung her kennen. Aber eben ansonsten, wenn wir sozusagen ein Mismatch finden, dann landen wir ja hier. Und jetzt gehen wir eben nicht um 1 nach rechts, sondern wir gehen wir setzen i um j minus border j weiter. Und j, also den inneren Vergleichsindex, kann man auch ein Stück weiter verschieben. Und zwar schauen wir mal nochmal hier auf das Bild zurück. Also wir haben i, setzen wir jetzt hier hin. Ja? Und dann müssen wir uns natürlich noch überlegen, was wir mit j machen. Und mit j können wir gleich auf diese Position hier schieben. Ja, weil wir wissen ja schon, dieser Bereich hier, der dunkelgrüne, der stimmt wieder überein. Also wir können es nicht nur weiter nach hinten schieben, sondern wir können dann auch noch gleich sozusagen von dem nächsten Vergleichen einen Teil überspringen. Und das machen wir, indem wir hier auch noch dieses J setzen. Ja, dieses Max darf euch jetzt nicht schrecken. Es könnte ja sein, dass einfach der Border, dass das Wort gar keinen Border hat. Und dann war dieses Border J, wäre ja dann in dem Falle minus 1. Und minus 1 macht natürlich keinen Sinn. Und dann setzen wir es auf 0. Ja, aber das ist jetzt, also im Kopf, geht davon aus sozusagen, dass es so einen Rand gibt, weil nur dann ist es interessant und dann ist es Max egal, dann ist einfach J gleich Border J. Also wird J auf Border J gesetzt. Ist es klar, dass dieser Algorithmus die Idee, die wir uns vorher so ein bisschen skizziert hatten, dass der die wunderbar umsetzt? Ja. Gut. Dann die Überlegungen zur Laufzeit. Also, wir stellen fest, nach erfolglosem Vergleich, einem Mismatch, wird i plus j niemals kleiner. Ja? Also es geht uns darum, um die Summe von i und j, und das ist sozusagen der Index, an dem wir danach weiter vergleichen. So. Und um uns das jetzt zu überlegen, warum das so ist, sind jetzt i und j die Werte vor einem erfolglosen Vergleich und i' und j' die Werte danach. Damit ist der Wert vor dem Vergleich logischerweise i plus j und nach dem Vergleich. Jetzt setzen wir einfach die beiden Formeln ein, die wir benutzt haben, um dieses i beziehungsweise das J, das neue I und das neue J, also in dem Fall halt I' und J' zu berechnen. Und das ist halt diese Formel hier. Und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die wir einfach per Fallunterscheidung halt trennen müssen. Und die eine Möglichkeit ist, dass dieses Border J negativ ist. Dann ist es minus 1. Ja, weil wenn ihr euch an die Definition von diesem Borderfeld erinnert, das Borderfeld war ja schlimmsten Fall, es gab nur eine Situation, nämlich wenn das J gleich 0 war, dann war das Border von dem J minus 1. So, also in diesem Falle muss dann J gleich 0 sein, per Definition. Und dann rechnen wir es einfach aus, dann ist i plus J Strich ist, jetzt können wir für das J Strich uns anschauen, J Strich ist dann eben, dann kommen wir in diesem Fall hier von dem Max rein, ja, nämlich 0, also ist J Strich dann gleich 0. Das heißt, wir haben I Strich plus 0, I Strich plus 0, und I Strich ist I plus J minus Border J, ja, also I plus 0 minus minus 1, weil Border J ist ja minus 1, haben wir gesagt, und das ist dann eben I plus 1. Ja, also ist größer geworden. Und dann eben noch der andere Fall, dass Border J größer gleich 0 ist. Dann gilt eben I plus J, I' plus J' ist I plus J. Ja, weil wir hier halt gerade einmal minus Border J haben, plus Border J. Das verschwindet gegenseitig und dann bleibt eben noch I plus J übrig. Und damit haben wir auf jeden Fall mal nachgewiesen, dass es auf jeden Fall nicht kleiner wird. Unser I plus J. Und jetzt sehen wir, schauen wir uns das I an. Also I plus J wird nie kleiner. Und I wird nach jedem erfolglosen Vergleich erhöht. Und verkleinert wird I nie. Ja? Und daraus kann man dann eben sehen, dass wir maximal N minus M erfolglose Vergleiche haben. Ja? Jeder erfolglose Vergleich wird I einmal erhöht. Bei N minus M ist Schluss. Also maximal N minus M N minus M plus 1 erfolglose Vergleiche. Schauen wir uns einen erfolgreichen Vergleich von zwei Buchstaben an. In dem Falle wird I plus J um 1 erhöht. Ja? Und daraus erfolgt dann, dass wir maximal N viele erfolgreiche Vergleiche haben, da eben I plus J zwischen 0 und N minus 1 liegen muss. Und wenn es dann zusammenzählt, kommt man eben auf 2 N minus M plus 1 Vergleiche. Jetzt haben wir diesen Algorithmus uns schon die Laufzeit von dem schon ziemlich durch. Was jetzt noch fehlt, ist die Laufzeit, die benötigt wird, um diese Border-Tabelle aufzubauen. So. Nochmal zur Erinnerung. Diese Border-Tabelle, die speichert für jedes Prefix S0 bis SN bis SJ-1, ja, der Länge J zwischen 0 und M, für diesen Substring von unserem S speichert es die Größe des eigentlichen Randes. Ja, also je kleiner wir diesen Suchstring natürlich machen, dann verändert sich auch immer der eigentliche Rand von diesem Suchstring und dieses Border J speicherte ja gerade die Länge von diesem eigentlichen Rand. Ja, die von 0 und von 1 sind sozusagen die Basisfälle, da wissen wir das direkt. Da können wir Border von 0 ist halt eben minus 1 nach Definition und Border von 1 ist halt eben 0. Ja? Also das ist haben wir halt einfach so gewählt, diese minus 1 wurde einfach so gewählt, dass es uns im Algorithmus möglichst einfach fällt, damit zu programmieren. Die ist natürlich, hat die keine Aussage, diese minus 1. Ja? Das geht dann halt rechnerisch so auf, wenn wir das auf minus 1 setzen. So. Und jetzt ist die Idee, dass man das so schrittweise berechnet. Also, dass man sozusagen aus einem bekannten Rand, aus einer bekannten, eigentlichen Randlänge der vorherigen Größen von Substrings dann jeweils die Länge des eigentlichen Randes berechnet von einem Substring, der um 1 länger ist. Ja? Also, das Ziel ist die Berechnung von diesem Border J. Das ist die Länge des eigentlichen Randes vom Prefix der Länge J. So, und da haben wir ungefähr dieses Bild hier gegeben, was wir jetzt in dem Moment noch nicht so wirklich verstehen können. Deswegen gehen wir gleich mal eins weiter. Aber dahin gehen wir dann gleich immer nochmal wieder zurück. So. Erstmal logisch, der eigentliche Rand von S0 bis SK, also das ist der eigentliche Rand, von diesem Substring hier kann maximal ein Zeichen länger sein als der eigentliche Rand von dem Substring, der um ein Zeichen kürzer war. Logisch? Wenn der Substring ein Zeichen länger wird, dann kann der eigentliche Rand maximal auch um ein Zeichen wachsen. Ja, wenn nämlich das nächste Zeichen vom Prefix identisch ist mit dem nächsten Zeichen, was wir hinten dran hängen. Ja? Das ist dieser Fall hier. Ja, die beiden nächsten Zeichen stimmen überein. Schauen wir das nochmal hier an. Ja? Also, wir machen, ich weiß jetzt nicht, welches, wo das hier genau, also, hier ist nur der gegenteilige Fall aufgezeichnet. Wir machen es hier um 1 länger, j minus 1 im Verhältnis zu j minus 2. Und jetzt stimmt eben dieses Zeichen hier mit diesem Zeichen hier nicht mehr überein. Würden sie noch übereinstimmen? Ja? Dann könnten wir, dieses Zeichen, würde der eigentliche Rand einfach um ein Zeichen wachsen. Sozusagen der einfache Fall. Ja? So. Wenn es eben nicht so ist, wenn die beiden Zeichen wie in der Abbildung hier nicht übereinstimmen, dann müssen wir ein kürzeres Prefix von diesem neuen oder unserem vorherigen Prefix finden, das eben auch ein Suffix von dem alten Substring ist. Ja? Auf dem Bild. Ja, also dieses lange hier, rot bis rot, geht nicht, weil die beiden roten Dinger eben nicht übereinstimmen. Und deswegen müssen wir jetzt dieses Grüne hier, ja, müssen wir jetzt dieses Grüne hier suchen, sodass dieses Grüne hier nochmal hier auftritt. Ja? Und jetzt ist eben die interessante Beobachtung, die man machen muss, ist, dass unser Ziel ist natürlich, dieses Grüne hier mit diesem, also diese beiden Grünen hier übereinstimmen zu finden. Aber tatsächlich, ja, ist es, bis auf dieses rote Zeichen, stimmen die Gelben ja auch überein. Ja? Das heißt, dieses Grüne hier ist irgendwie ein Rand von dem Gelben. Der Funke muss überspringen. Ja, und das ist das, was hier steht. Der nächstkürzere Rand eines Wortes ist offensichtlich der eigentliche Rand des zuletzt betrachteten Randes. Ja, also, weil das Gelbe hier ist und hier ist, suchen wir, um das Grüne hier zu finden, suchen wir einen eigentlichen Rand von dem Gelben. Und das ist eben das Lustige, und das kann man jetzt eben machen, natürlich, indem man einfach in die Border-Tabelle guckt, die wir schon berechnet haben, und uns sozusagen die Länge des Randes raussuchen, Border von J-1. Dann kriegen wir dieses grüne Dings da. Beziehungsweise eigentlich, nein, dann kriegen wir das Blaue. Ja, Entschuldigung, dann kriegen wir das Blaue. Und jetzt ist eben jetzt müssen wir eben gucken, wenn wir dieses Blaue, was wir hier haben, wenn wir das jetzt um ein Zeichen verlängern, dann käme ja hier dieses Zeichen hier dazu und würde aus dem Blauen das Dunkelgrüne machen. Und jetzt müssen wir gucken, ob dieses Zeichen, was wir hier noch hinzufügen, ob das diesem roten X hier entspricht. Und wenn ja, dann sind wir fertig. Dann haben wir dieses grüne Stückchen hier als Ergebnis für unseren neuen eigentlichen Rand von dem Prefix J-1 da. Ansonsten, wenn es nicht übereinstimmt, müssen wir diesen Schritt rekursiv wiederholen und müssen wieder in diesem kleineren, hier in dem blauen, wieder den eigentlichen Rand suchen und so weiter. Und das ist dann eben auch der Algorithmus. Wir testen, ob sich dieser eigentliche Rand zu einem eigentlichen Rand von S0 bis SJ-1 erweitern lässt. Ja? Also, erweitern lässt bedeutet, dieses rote Kästchen hier dranhängen, das testen wir, Fragezeichen. Und wir wiederholen das so lange, bis wir diese Frage einmal mit Ja beantworten können. Also immer wieder den eigentlichen Rand vom Rand. Und dann gibt es natürlich noch einen Abbruchfall, wenn das jetzt einfach nie aufgeht. Ja, falls sich kein Rand zu einem Rand von so und so erweitern lässt, ja, dann ist das ist dieser eigentliche Rand eben das leere Wort und wir setzen dann Border J auf 0. Ja, das ist dann wieder trivial. Aber die oberen beiden Fälle, die muss man eben sehen, warum das so ist. Und daraus ergibt sich dann eben folgender Algorithmus zur Berechnung von eben dieser Border-Tabelle. Wir setzen halt diese Basisfälle so, wie wir sie vorhin besprochen haben. Dann gehen wir durch ab diesem, also 0 und 1 haben wir schon gesetzt, also wir fangen bei Border von 2 an. Gehen durch, bis wir den Border von M haben. Ja, und wir berechnen halt jeden einzelnen Border. Und wie wir ihn dann berechnen, ist, wir schauen, ob wir den aktuellen Border um 1 einfach vom letzten um 1 erweitern können. Ja, und wenn dem nicht der Fall ist, dann machen wir eben diesen Rekursionsschritt, dass wir uns eben den Border den eigentlichen Rand vom aktuellen Rand uns nehmen. und damit dann weitermachen. Also dieser Schritt hier, der hier, der ist halt in dieser Zeile hier enthalten. Ja? Und wenn wir dann eben diesen Rand, diesen erweiterbaren Rand gefunden haben, dann schreiben wir den an die entsprechende Stelle von dieser Border-Tabelle. Ja, und dann kann man eben hier sich auch noch schnell überlegen, was die Laufzeit von der Berechnung von dieser Border-Tabelle ist. Naja, da haben wir halt maximal M-1 erfolgreiche Vergleiche. Da jedes J in diesem Intervall zwischen 2 und M liegen muss, kann man sich ja dann auch nochmal zu Hause in Ruhe angucken, warum das so ist, wenn man das jetzt nicht direkt nachvollziehen kann, weil es eben immer um 1 erhöht wird und halt nie verkleinert wird. Wenn dann die Anzahl der erfolglosen Vergleiche Jetzt müssen wir noch dieses I anschauen. Ist natürlich 0 zu Beginn. Ja, I wird dann genau M-1 mal um 1 erhöht. Ja, das haben wir hier. Da die Vorschleife M-1 mal durchlaufen wird. Ja, logisch. Bei einem erfolglosen Vergleich wird I um mindestens 1 erniedrigt. I kann also maximal M mal erniedrigt werden, da immer I größer gleich minus 1 gilt. Und also gibt es höchstens M erfolglose Vergleiche. Ja, und dann ergibt sich eben eine Gesamtzahl der Vergleiche, die kleiner gleich ist M minus 1. 2M minus 1. Ja. Also das war jetzt sicher ein bisschen zu schnell, aber das muss man sicher zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen, weil wir haben jetzt leider nur noch eine halbe Minute. Und ich wollte gerne noch dieses Theorem einmal zumindest euch nahegebracht haben. Also der Algorithmus von Knuth, Morris und Pratt benötigt eben maximal 2n plus m Vergleiche, um festzustellen, ob ein Muster S der Länge m in einem Text T der Länge n enthalten ist. Und eben wie ich vorhin schon angedeutet habe, kann man diesen Algorithmus dann eben auch leicht so verändern, dass er die Vorkommen von S in T zählt oder zurückgibt, wie man möchte. Und dadurch ändert sich natürlich die asymptotische Laufzeit nicht. Ja, weil ob man dann abbricht in der Mitte, weil man zufällig jetzt ein Ergebnis gefunden hat, oder ob man bis zum Ende weitermacht, ist natürlich für die Laufzeit nicht relevant. Genau. Und jetzt gehen wir eben noch ein Kapitel zur Edit-Distanz. Dazu reicht's heute nicht mehr. Das bedeutet dann, dass ich an der Stelle fertig bin. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie natürlich jetzt oder nach der Vorlesung noch stellen. Ansonsten wünsche auch euch ich eine erfolgreiche Klausur und Klausurzeit, und wir sehen uns dann am 25. ist das, glaube ich, in alter Frische mit voll aufgeladenen Batterien und viel Enthusiasmus. Ciao.